Alles klar.
Herzlich willkommen zum Küchenradio, Folge Nummer 355, mit Doc Phil, Philipp Banse, und ja, diesmal wieder eine Studioausgabe, einer Interviewausgabe, ein längeres Gespräch zu einem längeren Thema in dieser Woche. Dieses Mal ist es das Schicksal, das Sein, das Werden der Berliner S-Bahn. Und da habe ich mir einen super Gesprächspartner hier ins verschneite Pankow gelotst, der dankenswerterweise früher war als ich, nämlich Jens Wiesecke aus dem Vorstand des Berliner Fahrgastverbands IGEB. Jetzt hat Berliner Fahrgastverband und IGEB nichts zu tun. Sagen Sie noch mal, kriegen Sie das noch zusammen, den IGEB?
Erstmal guten Abend. Interessengemeinschaft Eisenbahnnahverkehr, Fahrgastbelange Berlin e.V. Da ist man dann dreimal gestorben. Berliner Fahrgastverband IGEB ist die bessere
Geschichte. Ist die bessere Wahl. So, erstmal herzlich willkommen im Küchenradio. Ja, wir sind uns schon so ein paar Mal, also ein, zwei Mal dienstlich über den Weg gelaufen. Und ja, ich fand Sie immer einen sehr umfassend informierten Gesprächspartner. Und diese Berliner S-Bahn, das ist ja mal wieder so ein Thema, von dem man seit Jahren eigentlich hört und ich denke auch außerhalb Berlins immer mal wieder hört und was so ein bisschen auch zum Symbol, ja, so dieses öffentlichen Pannenverkehrs geworden ist. Und da dachte ich, ist es mal gut, so wie wir das auch mit dem Berliner Flughafen, mit dem BER und dem Martin Delius gemacht haben, hier anderthalb Stunden über den Flughafen zu reden, dass wir jetzt uns auch mal ein bisschen Zeit nehmen für die S-Bahn. Können Sie mal so einen Stand geben? Also sind Sie jetzt mit der S-Bahn gekommen oder?
Ich bin mit der S-Bahn
gekommen. Und es fuhr, ja?
Es fuhr alles für diesen Tag. Minimale Verspätung, was ich an so einem Tag keinem übel nehme, im Minutenbereich. Und da sind es dann manchmal auch gar nicht die S-Bahn selber, sondern uneinsichtige Fahrgäste, die dann aufspringen und Türen blockieren. Das führt dann manchmal zu kleineren Verspätungen. Heute war es ein wunderbarer Tag. Wenn die S-Bahn so laufen würde wie heute, würde ich sagen, lasst euer Auto stehen, kommt nicht zu spät, nehmt S- und U-Bahn.
Ja, weil heute ja 8 Zentimeter Neuschnee oder 10 Zentimeter Neuschnee gefallen sind, das ist ja ein Todesurteil.
Das wäre vor 2 Jahren ein völliges Todesurteil und vor einem Jahr ein halber Zusammenbruch. Die letzten Wochen waren von Schwächeanfällen geprägt, aber jetzt haben wir doch eine gewisse Situation erreicht, dass die S-Bahn-Verwaltung weiß, wo sie hinschauen muss. Die Probleme sind nicht alle behoben, aber es ist ja ein Unterschied, als wenn ich jedes Mal gucke, was kann jetzt wieder passieren, und ich sage, nee, das wird ganz bestimmt passieren, die Probleme werde ich haben. Und den Zustand haben wir jetzt. Es ist nicht alles behoben, aber man weiß, was mit den Fahrzeugen los ist. Und das ist eigentlich schon der große Fortschritt. Und es ist auch viel modernisiert und umgebaut worden an den Fahrzeugen.
Was sind denn so die Probleme? Fangen wir mit dem Wichtigsten mal an, der S-Bahn. Was ist so das größte Problem der S-Bahn?
Die Berliner S-Bahn, das allererste Problem ist, dass wir zu wenig Fahrzeuge hatten. Die alte Geschäftsleitung hatte mehrere Dutzend Fahrzeuge verschrottet, der sogenannten Baureihe 485, Spitzname Cola, nach ihrer alten Farbe. Das war, wir brauchen die nicht mehr, ab in den Hochofen und so weiter. Das wäre dann auch halbwegs gut gegangen unter der Situation, dass die Stadt nicht wächst, dass wir also so bleiben, wie wir sind, dass wir keine Touristen haben und auch, dass die Fahrzeuge eben nicht störanfällig sind. Diese Baureihe 485 ist eine Baureihe der DDR in den 70er Jahren entwickelt, erst Ende der 80er Jahre aufs Gleis gestellt, technologisch vollkommen veraltet, gar keine Frage. Hat aber dann neben dieser technologischen Probleme, die sicherlich beherrschbar wären, auch einfach das Problem, dass sie auch schlecht konstruiert ist. Da gab es Risse am Wagenkasten, andere Techniken. Wenn ich jetzt mir die anderen Baureihen angucke, da gibt es die Westberliner Baureihe, die ist auch nicht viel besser, die hat ein paar andere Marken. Das Kernproblem ist, man hat auf jeden Fall keine guten Fahrzeuge, man hat dann auch zu wenig Fahrzeuge. Das ist erstmal die Ausgangsbasis, mit der eine S-Bahn-Verwaltung in der jetzigen Situation kämpfen muss. Ja. Jetzt kam aber, und das ist natürlich noch etwas dazu, und das ist sicherlich, warum es dann auch zur Krise kam, die Sache, wir wollen Geld verdienen. Die Deutsche Bahn hatte ja den berühmten Börsengang vor sich.
Also die Berliner S-Bahn ist eine Tochter
genau der Deutschen so ist
Bahn,
es,
ja. Eine hundertprozentige.
Ist eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Bahn. Das ist historisch gewachsen. Die S-Bahn sind historisch in Deutschland eine Tochter der Staatsbahn gewesen, also ursprünglich mal der Reichsbahn. Später dann eben auch im Westen der Deutschen Bundesbahn. Und dann sind 1993, als die jetzige Deutsche Bahn gegründet wurde, die S-Bahnen, die es damals in Deutschland gab, als Tochterfirmen der Deutschen Bahn ausgegründet worden. In Berlin ist es eben die S-Bahn Berlin GmbH, Hamburg, wie man sich vorstellen kann, S-Bahn ja. Hamburg GmbH. Ja. Und die dann sozusagen dieses Geschäftsfeld machten. Und das lief anfangs auch sehr, sehr gut. Es flossen Milliarden von Mark in das System hinein, um die Folgen der Teilung, des Krieges und so weiter zu überwinden. Aber ab 2005, 2006 herrschte ein anderer Wind. Es war klar, die Bahn soll an die Börse. Wenn ich an die Börse will, muss ich mich erstmal kapitalisieren. Ich muss also Futter haben. Und dann gucke ich, wo ich sparen kann. Und irgendwann übernahmen bei der Berliner S-Bahn nicht mehr die Ingenieure das Kommando, sondern die Marketingleute und die Buchhalter und das Controlling und hat gesagt, wo können wir denn sparen? Und jetzt hatte ich ja schon gesagt, die Fahrzeuge sind alle nicht wirklich gut. Wenn ich dann aber noch sage, dass ich Instandhaltungszyklen ausdehne über das normale Maß hinaus oder was sogar vorgekommen ist, Instandhaltungszyklen einfach gar nicht mache, obwohl der Hersteller es vorsieht, dann habe ich irgendwann die Quittung. Das Problem ist, bei einer Eisenbahn war es bis jetzt nicht üblich, dass es so etwas wie ein TÜV gab. Es gibt zwar das Eisenbahnbundesamt. Das Eisenbahnbundesamt hat aber bis dato immer geglaubt, wenn du mir sagst, du hältst dich an die Fristen, die die Hersteller sagen und die technisch vorgeschrieben sind, dann glauben wir dir das. Du gibst uns ein Stück Papier, da steht drauf, Fristuntersuchung wurde gemacht. Die Berliner S-Bahn hat bewiesen, dass das nicht so sein kann. Es gab den ungeheuerlichen Fall, dass Mitte September 2009 festgestellt wurden, dass Wartungsfristuntersuchungen an Bremsen nicht vorgenommen wurden, die der Hersteller, eine renommierte alte deutsche Firma namens Knorr in München, vorgab, wurden nicht gemacht und dann musste man von einem Tag auf den anderen drei Viertel des Wagenparks stilllegen. Einfach aus dem Hintergrund, weil man gesagt hat, wir haben keine Sicherheit mehr für diese Bremsen, wir müssen die erst aufarbeiten. Das war sozusagen das Ergebnis. Hintergrund war sparen, auf Teufel komm raus.
Und so diese Bremsengeschichte, das war dann auch Auslöser für diese große Krise, wo dann eigentlich gar nicht mehr richtig was fuhr.
Das war die dritte Welle der großen Krise. Wir hatten ja im Jahr 2009 mehrere Wellen. Die erste Welle war der 6. Januar, der Einbruch mitten im Winter. Das ist vielleicht für vielen gar nicht so erinnerlich. Dann am 20.
Juli. Bleiben Sie mal dabei, nicht so schnell. Was war da?
Am 6. Januar 2009 passierte etwas merkwürdig. Das stellte sich erst im Nachgang hinaus, dass das S-Bahn-Netz am Rande des Kollaps stand, dass eben 3000 Fahrten im Verlauf weniger Tage ausfielen. Und da passierte Folgendes, da versagte ein technisches System bei der S-Bahn, was bei der Berliner S-Bahn seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts im Einsatz ist. Das nennt man eine Art der Zugbeeinflussung. Zug fährt an einem rot haltenden Signal vorbei. Wenn er das tut, wird er abgebremst. Soll er natürlich nicht, aber das muss funktionieren. Und an diesem Tag, 6. Januar, versagte das auf einmal. Kein Mensch wusste, wieso das 80 Jahre lang im Großen und Ganzen funktionierte. Und auf einmal funktioniert das bei ein bis zwei Drittel der Züge nicht mehr.
Wie hat man das gemerkt?
Na, indem die Züge, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht im Detail sagen. Ich weiß nur, dass es so gewesen ist. Da bin ich jetzt noch nicht so sehr Techniker. Man muss dieses Bauteil an den Fahrzeugen, um das es geht, winterfest machen. Aha. Da muss ich eine andere Graphitpaste nehmen als im Sommer. Das reicht sicherlich für den Hörer als Hintergrund. Man hatte aber gesagt, die billige Sommerpaste macht's doch auch. Kalter Winter ist nicht so oft. Und nun passierte auf einmal Folgendes, dass dieses Bremssystem, dieses automatische oder elektromechanische System aus den 20ern auf einmal nicht mehr funktionierte. Daraufhin sagt die Bahn, mea culpa, ja, ist alles nicht so schlimm, ist uns passiert, wir kriegen das schon in den Griff. Man bekam die Krise nicht in den Griff und Mitte Juni 2009 war es dann soweit, dass die Deutsche Bahn selber die Reißleine zog und die gesamte Geschäftsführung auswechselte.
Und vorher, aber in diesem ersten halben Jahr, was haben die dann gemacht mit den?
Sie haben gestümpert. Sie haben vor sich hingestümpert, haben versucht, die Krise in den Griff zu bekommen. Aber
mit diesen nicht funktionierenden Bremssystemen.
Es war nicht nur das nicht funktionierende Bremssystem. Es hatte sich dann ein allgemeiner Berg aufgearbeitet. Also man hatte zum Beispiel gesagt, dass Fahrzeuge, also alle 150.000 Kilometer musste früher ein Fahrzeug in die Revision, nur hatte man das auf 250.000 gedehnt. Da wird erstmal nicht so viel passieren, aber es ist jedem ersichtlich, dass natürlich bei 100.000 Kilometern mehr Teile vorher ausfallen, wo ich es vielleicht schon entdeckt hätte und so weiter. Dann gab es Probleme, die noch aus Vorjahren waren, die Berliner S-Bahn hatte technische Vorgaben, die sie mit dem Eisenbahnbundesamt vereinbart hatte, nicht umgesetzt. Da war dieser Fall 2009 mit dieser Bremsgeschichte das allererste. Es hatten sich aber schon andere Sachen aufgebaut und Mitte Juni 2009 hat die Deutsche Bahn in einer einmaligen Entscheidung die gesamte Geschäftsleitung der Berliner S-Bahn ausgetauscht.
Mit der Begründung, dass sie einfach Fristen nicht eingehalten.
Da gab es eine ganz klassische Begründung, im Gegensatz zu den Einvernehmen, wie das so schön heißt. Natürlich, zu dem Zeitpunkt wusste man das noch nicht. Da gab es dann auch eine längerfristige Auseinandersetzung, die vor einiger Zeit zu einem Gerichtsurteil geführt hat, wo es aber keine Details gibt, was da wirklich passiert ist. Es hat Schuldsprüche gegeben. Die Manager sind inzwischen in alle Welt verstreut. Der eine Manager der Berliner S-Bahn leitet jetzt eine Eisenbahn in Ostafrika. Der andere Manager, der technische Manager, ist gerade als Bürgermeisterkandidat in Laboe in Schleswig-Holstein gescheitert. Das hat sich scheinbar rumgesprochen, dass man vielleicht als Werker, als Leiter der technischen Einrichtung eines Seebades wie Laboe nicht jemand haben möchte mit so einer technischen Vergangenheit als Bürgermeister. Die Situation war dann die folgende, dass die neue Geschäftsleitung überhaupt nicht wusste, in welchem Zustand sie die S-Bahn übernommen hatte. Das ist eigentlich ein einmaliger Vorgang. Es war eine überaus schlechte Dokumentation. Normalerweise würde ich sagen, Bremse, Akte 38, Seite 85, durchgeführt, Stempel, Unterschrift. Das gab es nicht. Es gab dann wohl den kuriosen Fall, so erzählt es der Chef der Berliner S-Bahn, dass er zum Eisenbahnbundesamt nach Bonn gegangen ist, gesagt hat, sagt uns mal, was wir euch alles zugesichert haben, wir finden es nicht in unseren Unterlagen. Mhm. Also an Peinlichkeit nichts überwinden, für das der jetzige S-Bahn-Chef nichts kann. Es fällt natürlich auf die Mutter, auf die Deutsche Bahn zurück, das ist vollkommen klar. Wir haben komplexeste Ursachen, das mit den Bremsen war in mehrere Teilprobleme geschildert. Ein Problem war auch, dass der Hersteller bei den neuen Fahrzeugen gesagt hatte, dass die Räder und die Achsen ewig halten, so zumindest lang, wie sie laufen. Ewig ist inzwischen auch ein relativer Begriff. Ewig halten sie nicht. Die Berliner S-Bahn verwendet technisch vergleichbare Bremsachsen wie der ICE. Und da hat es ja, wie vielleicht einige Hörer sich erinnern, vor einigen Jahren einen Zwischenfall im Kölner Hauptbahnhof gegeben, wo ein Zug entgleist ist. Und da war dann die Ursache, auch das betrifft die Berliner S-Bahn, zumindest vom Stahl her, der da verwendet wurde. Das sind aber alles Dinge, die dann obendrauf kamen. Die Kernprobleme waren wirklich, man hatte gespart, man hatte keine Werkstätten mehr. Und wenn ich dann noch ganz viele Probleme mit meinen Fahrzeugen habe und ich habe keine Werkstätten mehr, habe keine Leute mehr und so weiter, dann ist natürlich die Kacke am Dampfen. Und diesen Zustand hatten wir im Sommer 2009.
Und was ist dann passiert? Also dann wurde die Geschäftsführung entlassen, eine neue eingestellt, die haben geguckt, wo der Salat im Pfeffer liegt.
Und dann hat man am 20. Juli das erste Mal den Reset-Knopf gedrückt und am 9. September das zweite Mal, hat große Teile des Wagenparks stillgelegt und hat den Wagenpark erstmal notdürftig wieder instand gesetzt. Nun ist es allerdings so, dass wenn ich so einen Wagenpark wie die S-Bahn habe, dass wenn ich jetzt einmal Fehler entdeckt habe, entdecke ich viel, viel mehr Fehler. Und auf die Berliner S-Bahn wird jetzt besonders geguckt. Trotzdem, es ist leider so, dass die Fahrzeuge der Berliner S-Bahn nicht die allerschönsten sind. Alle, die wir haben miteinander, würden eigentlich ins Stahlwerk gehören, auch die allerneuesten. Es muss sich keiner unsicher fühlen, aber keines der heute verkehrenden Berliner S-Bahn-Fahrzeuge würde eine Zulassung noch bekommen. Die haben sozusagen Bestandsschutz, sie dürfen fahren, aber sie würden so nicht mehr gebaut werden dürfen.
Jetzt haben Sie gesagt, nach der Gründung der Deutschen Bahn oder Privatisierung, nach der Gründung, wurden die S-Bahnen eben zu S-Bahn, Tochtergesellschaften. Warum hat denn nur die Berliner Tochtergesellschaft solche Probleme, wenn die Bahn noch insgesamt sich fit machen musste für den Börsengang? Die wird doch nicht nur bei der Berliner S-Bahn gespart haben.
Wir müssen mal einen kleinen Exkurs in die Geschichte machen. Die Berliner S-Bahn ist ein Sondersystem. Die Berliner S-Bahn, das hat sie allerdings gemeinsam mit der Hamburger S-Bahn. Wenn ich nach München fahre, nach Frankfurt am Main, dann kann ein S-Bahn-Fahrzeug, das nach München, von München nach Starnberg fährt, die Fernbahngleise benutzen für den gleichen Zug, der weiterfährt nach Innsbruck. Das geht in Berlin nicht. Die Berliner S-Bahn ist ein völlig eigenständiges System. Hat zur Folge, das hängt mit der Stromtechnik zusammen. Die Berliner S-Bahn ist 1923/24 konzipiert worden. Dort war die Starkstromtechnik für den Nahverkehr noch nicht so weit. Die war noch nicht klein genug. Die hatte riesige Apparate. Beim Gleichstrom hatte man schon Erfahrung, das werden die S-Bahn eigentlich gerne hören, eine S-Bahn ist nichts anderes als ein U-Bahn-Fahrzeug. Ah. So. Da gab es schon 30 Jahre oder 20 Jahre Vorlauf, die Pariser Metro, die Berliner U-Bahn. Darauf konnte man zurückgreifen, auf diese Erfahrungswerte, hat gesagt, mit der Gleichstromtechnik kann ich ein Nahverkehrsnetz aufbauen. Das ist beherrschbar. Das hat man 1924 gemacht, indem man das damalige Nahverkehrsnetz, was ja damals noch mit Dampf betrieben wurde, auf Gleichstromtechnik umgestellt hat, in einem Kraftakt innerhalb von 15 Jahren. Ja. So, das ist sozusagen der technische, muss man
als. Also das heißt, die anderen S-Bahnen, die können quasi auf Bahngleisen fahren.
Die fahren auf normalen Bahngleisen, das tut aber die einzige Ausnahme ist eben halt Hamburg, die wo die Reichsbahn 1938 entschied, auch ein anderes System zu machen. Ärgerlicherweise hat man in Hamburg nochmal ein anderes System genommen, sodass man nicht mal mit Hamburg tauschen kann.
Ach so, okay.
Und das Schöne ist, Stuttgart kann mit Frankfurt am Main tauschen, kann mit Leipzig tauschen.
Tauschen heißt Züge tauschen.
Können Züge tauschen, das ist völlig normal. Berlin kann nur in Berlin fahren und nur hier.
Ah.
So, das ist ein Vorteil und ein Nachteil zugleich. Der Vorteil ist der, wenn es in München an einer Strecke Richtung Innsbruck Störungen gibt, dann merkt das jeder Münchner in seinem normalen Verkehr. Wenn wir auf der Berlin-Hamburger Bahn Störungen haben, dann merke ich das in Berlin in der S-Bahn eigentlich nicht. Es sind getrennte Systeme. Das ist ein großer Vorteil, dass die große Eisenbahn die kleine S-Bahn nicht stört. Klein, die Berliner S-Bahn befördert fast 400 Millionen Fahrgäste. Also wir reden ja nicht von klein, aber das ist ein sehr großer Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich jetzt hier diesen Bogen überziehe und an der Sparschraube zu drastisch ziehe, dann knackt es irgendwann. Dieses Knacken haben wir gehabt. Es ist überdreht worden. Man hätte sicherlich noch 2007 gegensteuern können. Das hat man nicht getan. Und 2009 hatten sich einfach so viele Probleme aufgebaut, wie so ein Tsunami, den man auf dem Meer nicht sieht, wie wir alle inzwischen gelernt haben. Aber als es dann einmal zum Rollen kam, war diese Lawine nicht mehr aufzuhalten. Dann stürzte eins nach dem anderen.
Und was wäre anders gewesen, wenn es jetzt halt nicht, also wenn es ein technisches System gewesen wäre, wie in Frankfurt oder München, da hätte man Züge tauschen, ausleihen können.
Da hätte man Züge tauschen, ausleihen können. Dann hätte man sagen können, helft uns mal. Und es wären bestimmte Sachen gar nicht aufgetreten, weil viel zu viele Techniker raufgeschaut haben. In dieser Insel haben die Berliner S-Bahn darstellt, war man auch wie in einem Kokon. Man hat gesagt, das machen wir alles selber, gucken nicht nach außen. Man hat die alten Techniker ein Stück weit entmachtet, hat sie rausgekantet, hat auch die alte Geschäftsleitung wie in einer feindlichen Übernahme, hat mir mal ein Manager gesagt, rausgeworfen. Und damit ging unwahrscheinlich.
Damals als sozusagen Anfang der 90er, oder?
Nein, Mitte der Nullerjahre, um 2005 herum, hat man die alte Geschäftsleitung herausgeworfen, hat Leute, die diesen Sparkurs nicht mitgemacht, auch kaltgestellt, herausgeworfen, hat überhaupt Fachwissen zerstört, hat dann einen allgemeinen harten Sparkurs getrieben und der trieb dann 2009 die S-Bahn in die Krise.
Jetzt aber nochmal, was hat man denn seitdem jetzt gemacht? Also meine neue Wagen konnte man irgendwie nicht kaufen. Die gibt's irgendwie nicht.
Neue Wagen, wenn ich jetzt sagen will, ich brauche einen neuen Wagen, habe ich in 2020.
Warum?
Weil das so lange dauert. Ein Fahrzeug zu entwickeln, dauert mit der Produktion nachher sicherlich 7 Jahre, 6 bis 7 Jahre.
Aber die gibt's auch von der Stange, hätte ich fast gesagt.
Also ein Berliner S-Bahn-Fahrzeug gibt es nicht von der Stange. Da ist, ich kann vielleicht einen Sitz nehmen wie in Hamburg oder in München. Ich kann vielleicht die gleiche Tür nehmen. Aber ein Berliner S-Bahn-Fahrzeug muss sich von Grund auf entwickeln.
Also das heißt, ich war auf dieser Zugmesse da, auf der, wie heißt das nochmal? Innotrans. Weil da stehen die S-Bahn ja rum in allen Formen und Farben. Aber die kann man nicht auf die Berliner Gleise setzen.
Kann ich nicht auf die Berliner Gleise nehmen. Es ist nicht nur die Stromtechnik, sondern auch die Baulichkeiten, wie zum Beispiel der berühmte Berliner S-Bahn-Tunnel unter den Linden, ist eine Sonderbauform. Da wurde ein Frankfurter oder Münchner S-Bahn-Zug hoffnungslos stecken bleiben. Die sind zu eng, er ist zu niedrig. Da passen nur diese Berliner S-Bahn-Fahrzeuge rein.
Aha. Jetzt bleiben wir doch mal dabei. Jetzt ist ja, glaube ich, beschlossen worden, wir machen erstmal so weiter. Ich will noch mal wissen, was seitdem sozusagen passiert ist, warum sich die Lage ein bisschen beruhigt hat.
Die Berliner S-Bahn oder die neue Geschäftsleitung hat im Prinzip einen Wiederaufbau gemacht. Und Wiederaufbau, der Begriff trifft recht gut. Wir hatten am 9. September 2009 50 Fahrzeuge weniger im Einsatz als Weihnachten 1945. Berliner S-Bahn ist 80 Jahre alt.
Also Weihnachten 2009, also am Ende dieses Krisen, dieses
Nee, Krieg. Weihnachten 1945 hatten wir weniger Fahrzeuge, mehr Fahrzeuge im Einsatz als September 2009.
Genau, also am Ende dieses Krisenjahres waren sozusagen weniger, weil alle außer Stand gesetzt und Inspektionen aus dem Betrieb genommen, waren weniger Züge im Einsatz als 45.
Als 45. Und das ist also, und dies ist zurückzuführen, dass eben der Fahrzeug an den Rand des Zusammenbruchs gewirtschaftet worden war. Aus ganz verschiedenen Gründen, dass es teilweise Mängel gab, die in den Fahrzeugen lagen, dass es Mängel gab, die durch unzureichende Wartung passiert waren. Da war ganz viel passiert und auf einmal hatte Bus nur noch ein Viertel des Fahrzeugsparks zur Verfügung.
Ja.
Das war am 9. September der Fall, 160 Fahrzeuge, war wirklich der absolute Tiefpunkt der Berliner S-Bahn. Und was hat die neue Geschäftsleitung gemacht? Sie hat erstmal ganz einfach die Akten sortiert. Sie hat erstmal geguckt, wo wir überhaupt stehen. Sie hat neue Software eingeführt, um die Fahrzeuge besser im Griff zu haben. Sie hat die Fahrzeuge systematisch untersucht. Sie hat neue Werkstattkapazitäten wieder aufgebaut, die nicht neu sind, sondern eigentlich bloß wiederhergestellt werden. Im Augenblick wird die Betriebswerkstatt Friedrichsfelde wieder aufgebaut. Es ist einfach die Wiederherstellung eines kaputtgefahrenen Systems. Das kann ich nur durch Manpower und durch Geld.
Und was zum Beispiel, was macht diese Software?
Diese Software ist zum Beispiel dazu da, dass ich elektronisch gucken kann, welches Fahrzeug ist in welchem Stand. Normalerweise war das so, der Betrieb hat gesagt, ja, das Fahrzeug muss in die Werkstatt, dann stand es morgen vor der Tür und keiner wusste. Jetzt haben die inzwischen auch so ein System, wie es inzwischen international üblich ist. Ihr habt in 3 Tagen Wagen 35 und da müssen folgende Sachen gemacht werden. Und dann können die sagen, okay, wissen wir Bescheid. Und dann können die nur sagen, wenn wir die Sachen machen, dann können wir die auch noch gleich machen. Die können also ganz perspektivisch planen.
So eine Warenwirtschaft im Prinzip.
Warenwirtschaft. Sie können auch selber sagen, wir hätten jetzt mal gerne Wagen 36, weil da ist irgendwas. Das wollen wir mal wissen. Auch das ist jetzt einfacher möglich. Sie haben jetzt überhaupt in der Lage, die Fahrzeuge, ich sage jetzt schon mal was ganz Merkwürdiges, als Individuum wahrzunehmen. Yeah. Jedes Fahrzeug hat irgendwie so eine kleine Besonderheit, auch wenn die alle gleich aussehen. Und das wissen sie jetzt. Das ist Teil dieser Software. Die haben auch ein Ersatzteil-Software eingeführt, um zu wissen, was haben sie und so weiter. Das waren alles Probleme, die sie hatten.
Und haben Sie da mal mit Betroffenen, also so Handwerker, also Ingenieuren und Technikern in den Werkstätten geredet? Sind die damit zufrieden? Funktioniert das? Oder ist das nur auf dem Papier irgendwie was ganz Gutes?
Also es ist zumindest insoweit im Griff, dass die Berliner S-Bahn jetzt noch besser funktioniert. Das ist, glaube ich, eigentlich die Kernaussage. Natürlich, wenn jetzt alle so führt, wieder sagen, ja, aber vor 3 Wochen, da war wir ja ganz besonders schlimm. Ich als Fachmann sage, wir sind über den Berg. Es gibt noch ein paar Hausaufgaben, die zu machen sind, aber das Allerschlimmste ist dabei, die krisenhaften Symptome werden beherrscht. Sie sind nicht alle weg, aber man weiß, was man an ihnen hat.
Okay, machen wir nochmal weiter. Sie haben gesagt, Sie haben sozusagen Inventur gemacht, Sie haben geguckt, wo stehen wir, wir haben die Akten geordnet, wir haben neue Software gekauft, wir haben alte Werkstätten wiedereröffnet und neu bemannt. Was noch? Was
fällt man hat noch zum Beispiel auch abgestellte Fahrzeuge, die noch nicht im Stahlwerk waren, wieder aufgearbeitet für einen immensen Geldbetrag. Das wäre fast alle Neufahrzeuge rangekommen, aber da man nicht so schnell eins bekommt, hat man die ertüchtigt, ist mit denen nicht sehr zufrieden. Wenn ich ein Fahrzeug 5 Jahre lang stehen lasse und dann wieder reaktiviere, kann ich mir vorstellen, dass ich damit nicht wirklich glücklich wäre. Man hat zum Beispiel den Entwickler dieser Fahrzeuge aus DDR-Zeiten, hat man aus dem Ruhestand zurückgeholt.
Ist es so, ja.
Das ist so, um sich helfen zu lassen. Aber auch der kann natürlich nicht wissen, welche Probleme im Betrieb aufgetreten sind. Und wenn ich vor 5 Jahren den Mechaniker gefeuert habe, der diese Fahrzeuge in- und auswendig kannte, dann ist der jetzt von mir aus irgendwo in Süddeutschland oder schon längst selber im Ruhestand oder was auch immer. Da ist auch Know-how verloren gegangen, was ich auch so gar nicht mal wiederherstellen kann.
Aha. Was sind denn jetzt noch die Probleme? Also jeder, der so ein bisschen fährt mit der S-Bahn hier, der merkt, so ganz pannenfrei läuft das noch nicht ab, dann klemmt da mal die Weiche, dann ist da mal ein Signal kaputt und dann fällt doch der ein oder andere Zug aus. Sind denn jetzt wieder alle Wagen in Betrieb?
Es sind faktisch bis auf Kleinigkeiten alle Wagen in Betrieb. Die Berliner S-Bahn muss an einem normalen Tag 500 Viertelzüge bereitstellen. Dann gibt es noch einen kleinen Puffer für den Flughafen, da müsst ihr theoretisch ans Netz gehen. Das ist eigentlich da. Wir hatten aber jetzt schon wieder Einbrüche, dass 20, 30 Tage an den kalten Tagen fehlten. Sie haben aber einen ganz anderen Aspekt dem angesprochen. Sie sprachen eben so in einem Nebensatz Weichen, ja, Signale.
Gleisanlagen, so genau.
Und da kommen wir auf die zweite Großbaustelle der Berliner S-Bahn. Wir haben jetzt über die S-Bahn als solche gesprochen. Ja. Und das ist die Infrastruktur. Die Infrastruktur gehört nicht der S-Bahn, sondern die wird betrieben von einer Firma namens DB Netze. Das ist eine andere Tochterfirma der Deutschen Bahn. Berliner S-Bahn ist eine Tochter der Deutschen Bahn, DB Netze ist eine Tochter. Und die machen praktisch ein Geschäft. Ich sage, ich will da fahren und dafür stellst du mir die Trasse zur Verfügung. Sondern, ja, wunderbar, machen wir, hier legen wir dir eine Schiene, da bekommt eine Weiche. So die graue Theorie, die Praxis kennen wir alle, Weichenstörungen, Signalstörungen und so weiter. Die Deutsche Bahn, DB Netze, hat nicht die Infrastruktur in dem Griff, in dem sie sein müsste. Da gibt es 2 Probleme. Es fehlt aus unserer Sicht der laufende Unterhalt. Stecke ich da genug rein, um also Ersatz so rechtzeitig zu fliegen? Ist beim Winter wirklich der Schneefeger da, der auch schnell eine Weiche freischaufeln kann? Aber auch, das ist eine Berliner Sondersituation, wir arbeiten immer noch die Folgen der Nachkriegszeit-Unterteilung auf.
Konkret, was heißt das?
Das, worin wir haben in Berlin einen noch Instandhaltungsbedarf von 1,5 Milliarden Euro, der sich einfach aus Langzeitfolgen der Teilung ergibt, weil die Instandhaltung nicht so gelaufen ist. Dazu kommen noch Folgeschäden des Zweiten Weltkrieges.
Heute noch?
Heute noch.
Was ist denn das? Wofür muss man 1,5 Milliarden Euro eigentlich ausgeben?
Wenn Sie zwischen Wannsee und Potsdam fahren, dann werden Sie merken, dass der Zug in Griebnitz und in Babelsberg lange warten muss. Aha. Das muss er seit 1945, seitdem die Strecke wieder aufgebaut ist, weil nämlich zwischen 1945 und 1947 die Rote Armee in wilder Reparation zweite Gleise in Ostdeutschland demontierte. Und das war auch bei der Berliner S-Bahn so, in den Außenästen. Und seitdem, in den 50er Jahren, hatte man jetzt wirklich andere Sorgen. Da lief es irgendwie, da war der Takt auch teilweise nicht so dicht, wie er heute ist. Dann wurde die Mauer gebaut, dann war das sowieso kein Thema mehr. Jetzt ist es aber wieder aktuell. Dieses zweite Gleis zwischen Wannsee und Potsdam fehlt eben einfach noch. Es ist immer noch nicht wieder aufgebaut worden. Ja. Und das ist erstmal im Alltag, kann ich zwar so einen Fahrplan fahren. Das Problem ist aber, dann ist mal irgendwie
eine Also das Schule. Heißt, da gibt's nur ein Gleis. Das heißt, es kann
es immer muss
nur
gewartet, es muss gewartet
werden. Kommt der entgegen, so raus, kann nicht wieder zurück.
So ist es. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, in Babelsberg will eine Schulklasse in den Moviepark, oder wie das da so heißt, Sie wissen, was ich meine. Ja. Und braucht eine Schulklasse 2 Minuten länger, blockiert, tobt rum, schon hat man Verspätung, schon hängt der gesamte Fahrplan für den Tag. Und das kriegt man bloß noch in den Griff, indem man mal einen Zug ausfallen lässt, um dann zu sagen, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Das kriege ich nur dann in den Griff, wenn ich endlich dort ein zweites Gleis baue. Das ist jetzt vielleicht ein das exemplarisches Beispiel. Ja,
genau, ist ein Beispiel.
Das ist ein Beispiel. Es sind einfach noch so, dass wir an vielen Stellen noch Grundsanierung machen müssen, wo zum Beispiel zu DDR-Zeiten schlechte Materialien verbaut wurden. Die Strecke nach Berlin Richtung Marzahn, Ahrensfelde muss grundsaniert werden. Die ist in den 70er Jahren gebaut worden. Da baut sich sehr viel auf, sodass wir einen sehr, sehr hohen Instandhaltungsaufwand haben.
Ganz kurz, woran zeigt sich das da? Ich meine, die Bahnen, die fahren da ja oder fahren
naja,
da
langsam. Die fahren dann, aber dann irgendwann gibt es zum Beispiel einen Kurzschluss im Signalkabel. Das Signalkabel kennt dann einen ganz tollen, sicheren Zustand. Das heißt rot. Und muss erst wieder gesucht werden. Dieses Problem kriege ich nur dann in den Griff, wenn ich diese Strecke einfach durcharbeite und sage, alte Aluminiumkabel raus, neue Kupferkabel rein, die dann auch 50 Jahre halten.
Und das Gleis, wenn Sie jetzt von Gleissanierung reden, dann meinen Sie nicht nur die Schienen, sondern Gleisbett mit Signalanlagen, Kabel.
Richtig,
und
das ist faktisch, da wird bis fast 1 Meter unter die Gleise gegangen, aufgenommen, durchgearbeitet, neu fundamentiert, neuer Schotter gemacht, neue Gleise, neue Signaltechnik. Ah. Und auch eine neue Generation der Signaltechnik, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Das kommt doch mal oben drauf.
Genau, bleiben wir mal den Gleisen. Was sind das noch so für Sanierungen, die noch gemacht werden
müssen? Es sind sicherlich immer noch die Brücken saniert werden müssen. Das ist ja ein allgemeines Problem, was wir in Deutschland haben, dass die Brücken jahrzehntelang auf Verschleiß gefahren wurden. Dort müssen noch sehr viele ausgewechselt werden. Wir haben viele Bahnhöfe, die noch sanierungsbedürftig sind, dass sie in einem sehr einfachen, primitiven Zustand sind. Das summiert sich, wobei sicherlich ein Bahnhof, wenn er funktioniert, ist nicht jetzt das große Problem. Trotzdem muss ich ihn zeitgemäß machen, das heißt Aufzug, das heißt Blindenleitstreifen, Informationstechnik und so weiter, was ich vielleicht 1930 nicht gebraucht habe, aber was natürlich ein Stand 2020 ist.
Und was sind denn jetzt jetzt noch die häufigsten Ursachen für Zugausfall, Verspätungen, Pannen?
Es sind zum einen die Probleme an der Fahrzeugtechnik, klar, aber es sind auch die Probleme an der Signaltechnik. Das sind die beiden größten Probleme. Es kann auch sein, wir haben neuerdings das Problem, dass Kupfer ein begehrter Rohstoff ist, dass Kabel geklaut werden. Da muss man die Bundespolizei fragen, was sie machen will, dass sowas nicht mehr so häufig passiert.
Wagentechnik, Sie haben gesagt, die werden jetzt überholt und sind saniert und laufen wieder und sind im Einsatz. Was ist denn da jetzt noch das Problem?
Das Problem ist, dass die zum Beispiel aufgrund ihrer Schwächen, die sie konstruktionsbedingt haben, häufiger in die Werkstatt müssen, als sie eigentlich, wenn sie gut wären, müssten. Damit fallen sie natürlich auch einfach aus. Sie müssen also einfach häufiger in die Werkstatt.
Die gehen nicht kaputt, sondern sie müssen häufiger gewartet
werden. Die müssen häufiger gewartet werden. Zum Beispiel gibt es die Vorgabe, dass so und so viel alle 1000 Kilometer die Achsen angeguckt werden müssen. Normalerweise hält so eine Achse ein Leben lang. Da guckt man nicht. Jetzt muss aber gesagt werden, alle 30 oder 60.000, weiß ich jetzt nicht ganz genau, muss man reingucken. Das dauert aber. Und im Winter heißt das, dass zum Beispiel erst das Eis runtergetaut sein muss und dann kommt man an das Fahrzeug ran und dann fehlt natürlich so ein Fahrzeug. Und das sind einfach Dinge, die sich summieren und dann sind die Fahrzeuge per se teilweise recht störanfällig. Zum Beispiel diese DDR-Baureihe fällt eben bei solchem Wetter sehr schnell aus. Ja, das kommt dazu.
Was ist das Problem mit den Signalen?
Signaltechnik haben wir zwei Probleme. Das eine ist, dass die Technik, dass es da physischen Verschleiß gibt. Wenn in den 70er und 80er Jahren Kabel durch die Deutsche Reichsbahn eingebaut wurden, hat man ein Material verwendet, was man sich als Kabel nicht vorstellen kann, nämlich Aluminium. Mhm. Das Kuriose ist, die Berliner U-Bahn hat auf ihrem Netz vergleichbare Kabel und tauscht die jetzt im großen Maßstab aus. Und mir hat mein U-Bahn-Mensch gesagt, das Zeug zerbröselt einem in der Hand. Da kann ich mir natürlich vorstellen, dass das bei der Eisenbahn nicht viel besser ist. Das muss ausgetauscht werden. Dazu kommt, dass bis Ende dieses Jahrzehnts eine neue Technik in Berlin eingeführt werden muss. Ich hatte vorhin gesprochen von dieser Signaltechnik aus den 20er Jahren. Die darf so bald nicht mehr verwendet werden. Es gibt jetzt eine tolle neue elektronische. Da muss aber das gesamte Netz angefasst werden und eingebaut werden. Diese neue Technik, da muss sowohl die Infrastruktur angefasst werden, wie auch alle Fahrzeuge angefasst werden. Das ist nochmal eine riesige, immense Aufgabe, die gestemmt werden muss.
Und bei diesen Kabeln heißt das, da haben wir jetzt, bleiben Züge stehen, weil das Kabel zerbröselt, weil das Signal auf Rot geht und alle erstmal gucken müssen, wo ist denn unser Kabel
zerbröselt? So ist es. Da muss man also den Fehler finden, muss das Kabel flicken, vielleicht tauscht man es auch aus und dann fallen natürlich Züge aus. Das ist die Ursache. Das merken wir faktisch fast jede Woche, wenn irgendwo eine Signalstörung ist. Das könnte schon, gerade im Ostnetz, das könnte sehr häufig die Ursache sein, dass die Kabel in einem schlechten Zustand sind.
Und wie geht's jetzt weiter?
Wie geht's jetzt weiter? Wir müssen da zwei verschiedene Schuhe uns angucken. Zum einen die Infrastruktur. Da müssen wir jetzt mal klipp und klar sagen, dass wir als Bürger den Bund auffordern, dass die Deutsche Bahn die Infrastruktur besser wartet. Warum ist das so ein Problem? Die Deutsche Bahn verwaltet unser aller Eigentum. Die Schiene gehört eigentlich dem Bund. Die Bahn hat es aber praktisch übergeben bekommen, sagt, mach das mal für uns alle. Die Bahn macht das ziemlich selbstherrlich. Und jetzt gibt's was ganz Merkwürdiges. Die Bahn verdient mit der Schiene Geld. Es wird Geld eingenommen, es wird nicht alles reinvestiert. Und die Überschüsse, die man hat, werden anscheinend im Ausland reinvestiert. Nicht, ich habe ja nichts dagegen, wenn ich mal eines Jahr mit Einnahmen aus der Berliner S-Bahn von mir den Hauptbahnhof in Cottbus saniere, würde ich sagen, in Ordnung, das gehört zum System. Aber mit den Überschüssen in Deutschland kauft die Deutsche Bahn Eisenbahnunternehmen in Großbritannien, macht Schiffsverkehr zwischen den USA und China, baut Eisenbahn in Saudi-Arabien oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Einnahmen, die DB Netze, die hier macht, die Einnahmen, die DB Netze in Berlin macht, die kommen von der S-Bahn.
Das ist ganz kompliziert. Also das ist Geld, was die Berliner S-Bahn ihnen bezahlt. Das ist aber letztendlich Geld des Bundes. Der Bund gibt den Ländern Geld, damit die Verkehr bezahlen oder machen können. Ja. Das Land Berlin sagt, damit bezahlen wir zum Teil die S-Bahn. Gibt der S-Bahn, wenn es gut gehen würde, rund eine Viertelmilliarde Euro. Im Augenblick ist es nicht ganz so viel. Davon sind es auch Geld für die Trassenpreise. Davon bezahlt die S-Bahn zum einen ihren Verkehr. Und gibt natürlich einen Teil des Geldes weiter an DB Netze für den Schienenunterhalt. Aha. So läuft das dann durch.
Okay. Wenn wir jetzt schon mal bei den Finanzen sind, das heißt also, der Bund gibt den Ländern Geld für den Nahverkehr.
So ist es. Für den Nahverkehr in den Ländern, genau.
In den Regionalverkehr. Ne? Davon zahlen Niedersachsen irgendwie diese Regio-Züge. So ist es. Und in Berlin, wo Land und Stadt eben eins sind, ist halt das die S-Bahn. Wie viel ist das in Berlin so?
Also für die S-Bahn, ich denke, in Berlin wird knapp 3,5 Millionen bekommen, wovon der größte Batzen 250 Millionen in die S-Bahn gehen sollte.
So. Und dann sagt Berlin, okay, wir finanzieren damit unseren Nahverkehr und investieren in die S-Bahn. Ist denn das, was die S-Bahn hier in Berlin vom Land kriegt, ist das sozusagen alles? Ich meine, die haben ja noch die Ticketpreise, die Ticketeinnahmen.
Das ist auch noch eine wichtige Sache. Man sagt so im Allgemeinen, ein Drittel der Kosten eines Eisenbahnunternehmens eines Nahverkehrsunternehmens werden durch die Ticketpreise abgedeckt. Und dann gibt es in Berlin noch eine Sonderfinanzierung, Leistungsfinanzierungsvereinbarung des Bundes. Das sind so Instandhaltungen, die sich aus der Teilung ergeben. Also wo noch gesagt wird, das sind noch Langzeitfolgen der Teilung, die aufgearbeitet werden müssen. Da gibt es noch Sondermittel seitens des Bundes. Okay. Das ist ein bisschen verquast. Dann gibt es noch weitere Sachen, wie zum Beispiel dieser Flughafen Schönefeld, was ja auch eine S-Bahn-Strecke ist. Das ist dann schon wieder nochmal
ein anderer Topf. Anderes. Was halten Sie denn von diesem fahrscheinlosen Nahverkehr?
Halten wir aus zwei Gründen als Fahrgastverband nichts davon. Der erste ist, es kostet Geld und ich habe eben von einem Drittel gesprochen, das muss ich auch erstmal aufbringen, das müsste ich gegenfinanzieren. Und dann kommt ja mal ein ganz klassisches Argument, es ist ja so ökologisch. Naja, jetzt sage ich Ihnen klipp und klar, die beiden ökologischen Formen des Fortbewegens sind Laufen und Fahrradfahren. Die bleiben umsonst, wieso soll ich die jetzt benachteiligen? Wir sagen eher einen anderen Weg, die Tarife senken und vereinfachen. Wir hatten ja diesen Effekt in Berlin mit dem Seniorenticket. Also ein Senior kann jetzt, glaube ich, mit 46 Euro oder 48 Euro im Monat das Ganze als Abo für ein Jahr in ganz Berlin und Brandenburg fahren, muss ich nachgucken. braucht kein, es ist für ihn praktisch auch fahrscheinlos, er braucht bloß noch sein Kärtchen. Das halten wir für den besseren Weg, vereinfachen und preiswerter machen. 0 Euro halten wir für falsch.
Hm. Okay, mal weiter. Also dann haben Sie die Finanzierung. Da sagen Sie, da muss die DB Netze mehr in die Netze investieren und das, was sie einnimmt, halt wirklich hier investieren und nicht woanders. Was ist mit den Wagen und den? Also da war jetzt ja, ging es ja um diese Wagenbestellung oder war es die Ausschreibung, die jetzt diskutiert wurde?
Genau, das ist die nächste Sache. Die Europäische Union hat gesagt, es besteht die Möglichkeit, dass Eisenbahnverkehre oder Verkehre überhaupt ausgeschrieben werden, europaweit. Ja. Das erfolgt inzwischen seit über einem Jahrzehnt in Europa. Andere Länder haben damit schon erste Erfahrungen gesammelt. Das Land Berlin hat gesagt, wir schreiben die S-Bahn aus. Da gab es einen Prozess. Die Berliner S-Bahn lässt sich relativ gut in 3 Teilnetze zerlegen. Also kann man auch 3 einzelne Teilnetze vergeben. Das ist zum Beispiel anders als in Hamburg. In Hamburg ist jetzt die S-Bahn gerade ausgeschrieben gewesen als Gesamtnetz. Und da hat die Deutsche Bahn wiederum gewonnen und macht das Ganze weiter.
Und warum ist das irgendwie toll, ein Netz in 3 Teile zu legen? Also das scheint mir sehr viel Reibungsverluste und Planungswirrwarr.
Naja, gut. Warum es erstmal toll ist, die Europäische Union sagt, das ist toll, wir wollen Wettbewerb. Da müssen wir erstmal woanders anfangen, warum wir das erstmal aus politischen Gründen toll finden sollen. In Berlin ist es so, dass dieses Netz, das ist vielleicht für einen Laien, wenn er sich es genau anguckt, kann das vielleicht so erkennen, kann man es in 3 relativ einzelne Netze zerteilen. Das erste Netz ist die sogenannte Ringbahn mit den Strecken Richtung Schönefeld und Königswusterhausen, Schöneweide. Das zweite Netz ist die Nord-Süd-Bahn, Bernau, Oranienburg durch den Tunnel weiter Richtung Blankenfelde, Lichterfelde. Und das dritte ist das Stadtbahnnetz, Strausberg, Erkner, Ahrensfelde über die Stadtbahn Richtung Spandau, Potsdam. Die lassen sich zumindest betrieblich voneinander getrennt betreiben, wobei das natürlich dann so ist wie bei der großen Eisenbahn, die werden weiterhin zusammen kooperieren und zusammenarbeiten, auch wenn es verschiedene Betreiber gibt. Das ist bei der großen Bahn ja nicht anders.
Aber finden Sie das gut, wenn es verschiedene Betreiber gibt?
Ich will es mal andersrum formulieren. Vor 5 Jahren hätte ich Ihnen die Frage anders beantwortet als jetzt. Nach dem, was die Deutsche Bahn hier hingelegt hat in den letzten Jahren, brauchen wir sowas wie einen Wettbewerb, um erstens Klarheit über die Kosten zu bekommen und zweitens auch mal der Deutschen Bahn Druck in den Hintern zu machen.
Aber reicht das nicht aus, wenn man jetzt sagt, wir schreiben das gesamte Berliner S-Bahn-Netz aus, die Deutsche Bahn hat es jetzt, will sich vielleicht wieder drum bewerben und dann ist es aber offen für andere Bewerber. Reicht der Wettbewerb nicht aus? Weil wenn ich mir vorstelle, man hat jetzt mit einem Unternehmen so einen Stress hier und dann hat man am Ende 3, die das Netz betreiben und wenn dann einer nicht funktioniert, dann ist das auch ein Riesensand im Getriebe und man muss sich irgendwie mit 3 Betreibern und die müssen sich alle koordinieren, das klingt irgendwie kompliziert.
Es ist so, dass es juristisch entschieden wurde, das wurde gerichtlich geprüft, die Berliner S-Bahn darf nicht als Ganzes ausgeschrieben werden. Sie ist einfach zu groß.
Okay.
So.
Punkt. Gut. Also wird es jetzt ausgeschrieben. Aber warum? Ich habe irgendwie gelesen, dass die Ausschreibung wieder schon viel zu spät raus ist, um überhaupt. Da weiß ich aber nicht mehr, ging es um die Ausschreibung oder ging es um die Schaffung neuer, Bestellung neuer Wagen? Da war irgendwie so ein komisches Ding, was man hätte viel früher bestellen oder abschicken müssen.
Das Land Berlin hat Folgendes gemacht. Das Land Berlin schreibt aus und sagt, von mir aus Firma X gewinnt und Firma X soll dann auch die Fahrzeuge beschaffen. Ja. Wir halten das für falsch. Sie hatten vorhin selber von Niedersachsen gesprochen. Im Land Niedersachsen beschafft das Land diese Metronomzüge, die ja viele Hörer kennen werden, und vergibt die dann weiter an ein anderes Unternehmen, das dann den Betrieb macht. Und das hätten wir gerade in Berlin bei einem Sondersystem genau so machen können. Das Land Berlin beschafft Fahrzeuge und verliest die dann an ein Unternehmen, das dann Betrieb damit macht. Da kann man jetzt von Hundertstel ins Tausendste kommen, hätte eine Menge Vorteile gehabt. Jetzt kommt der erste Einwand, wir können das nicht bezahlen, wir sind ja pleite. Das ist natürlich formal gesehen richtig, aber ist natürlich in dem Fall völlig falsch, weil es ja zur Finanzierung des Bundes, zur Finanzierung der Eisenbahn ja Bundesmittel gibt, mit denen man planen kann. Und darauf gibt auch jede Bank Kredit. Man weiß, es gibt dafür Bundesmittel und diese Bundesmittel kann ich dann in die Kreditleistung einsetzen und dann verliese ich das weiter. Hochkompliziert, es geht.
Ja, wird so, aber nicht gemacht.
Wird aber nicht gemacht. Dadurch verliert man aber Zeit. Jetzt könnten ja schon 2 Ausschreibungen laufen. Das erste wäre die Fahrzeugbeschaffung. Die könnte jetzt schon laufen. Und das zweite, wer die nachher fährt.
Aber weil der Vertrag mit der Bahn endet 2017.
Oder der endet 2017 für ein Drittel des Netzes. Wir wissen aber jetzt schon, dass die Deutsche Bahn für mindestens 3 Jahre einen Geschäfts, Erteilungsauftrag bekommt, um den Betrieb weiterzumachen. Also 2017 bleibt nicht ein Drittel des Netzes stehen, sondern die Deutsche Bahn macht es einfach weiter. Da wird es einen Vertrag für geben, den sie sich sehr gut wird bezahlen lassen. Und das, dann wird es dann irgendwie Ende dieses Jahrzehnts, Anfang des nächsten, einen neuen Betreiber geben, der vielleicht weiterhin Deutsche Bahn hat. Das werden wir dann sehen.
Ja, und wer ist da so im Rennen?
Da morgen ganz spannend, Pressekonferenz der RATP. Die RATP betreibt die Pariser Metro. Das ist also hier nicht irgendwie...
Pariser Metro.
Die Pariser Metro. Metro, ja. Der Betreiber der Pariser Metro will sich um die Berliner S-Bahn bewerben. Mhm. Und das zeigt eigentlich, welchen Stellenwert das hat. Hier wird nicht irgendwelche Kuchenkrümel verteilt, hier geht es richtig ums Eingemachte, hier geht es richtig um Geld. Hintergrund, hinter dieser Pariser Metro steht auch die französische Staatsbahn. Also Staatsbahn kämpft im Endeffekt gegen Staatsbahn. Ja. Da kann man sich auch schon mal wundern, ob das wirklich der große Wettbewerb ist. Aber es gibt hier sehr wohl Bewerber.
Mhm. Wo fällt denn da Geld ab? Also für mich klingt das so wie, ja, da gibt's halt Subventionen, die werden verbraten und es gibt ein Drittel Fahrpreise, aber das reicht irgendwie nicht, um die Fahrzeuge instand zu halten und das Netz instand zu halten. Also das klingt jetzt nicht so nach so einem Cash-Cow-Prinzip.
Das ist eigentlich das Kernproblem, dass wir gar nicht genau wissen, was S-Bahn eigentlich kostet. Das ist eigentlich so das große Betriebsgeheimnis dabei. Wir vermuten, dass die Deutsche Bahn all die Jahre viel zu viel Geld dafür genommen hat. Nicht nur vor dem Hintergrund der schlechten Qualität, sondern grundsätzlich zu wenig, also zu viel dafür bekommen hat. Wir vermuten, dass dort sicherlich Musik drin ist und das muss zu einer Ausschreibung erstmal ergeben. Da sind wir gespannt drauf.
Aber was ist denn so schwer daran? Also ich meine, Sie kennen die Wagen auf die Typen genau. Sie kennen die Anzahl der Wagen. Sie kennen die Wartungsintervalle. Sie kennen die Tarifbedingungen der Zugführer und der Bediensteten und der Angestellten. Was ist denn daran so schwer, von außen sich da einen Cashflow zurechtzurechnen?
Das Kernproblem ist, dass die Deutsche Bahn ja in sich Geschäfte macht, indem man nicht durchblickt. Wir wissen selber, dass wir einen Strommarkt inzwischen haben und Sie und ich, wir werden inzwischen unseren Strom nach anderen Parametern kaufen, als wir noch vor 15 Jahren gekauft haben. Die Berliner S-Bahn muss ihren Strom zum Beispiel beim Mutterkonzern kaufen. Hm. Ob der jetzt grün ist, andere Frage. Es ist einfach die Frage, dass er zu teuer ist, der da gekauft wird. Sie muss zum Beispiel die Sicherheit beim Mutterkonzern kaufen. Sie muss Dienstleistungen kaufen. Und wenn ich Geschäfte bei meinem eigenen Konzern mache, wo ich verdienen kann, na dann mache ich das natürlich. Und das macht auch die Deutsche Bahn.
Und wie viel kriegt die Deutsche Bahn?
Das sind alles die großen Geheimnisse. Das ist so die Blackbox, wo keiner letztendlich durchblickt. Das sagt die Bahn, das Geschäftsgeheimnis. Darum, wenn jetzt ein Bahnmitarbeiter zuhört, wird er mir erzählen, sie erzählen sicherlich Unsinn. Kernproblem ist, die Deutsche Bahn veröffentlicht dazu keine sauberen Zahlen. An die kommt man nicht ran, wie das wirklich dargestellt wird.
Okay. Würden Sie denn gerne, dass es einen anderen Betreiber gibt?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Das ist aber wirklich eine Frage, die ich vor 5 Jahren anders beantwortet hätte, als ich sie heute beantworte. Das ist einfach die Erfahrung der S-Bahn-Krise, den Leuten mal einen Tritt in den Hintern zu geben und zu sagen, Leute, wir wollen hier mal ein bisschen Musik, wir wollen einfach eine andere Qualität, ihr müsst euch bemühen, wir schenken euch das nicht. Wir als Steuerzahler geben dafür eine Menge Geld und für diese Menge Geld wollen wir auch einen anständigen Verkehr haben. Klare Ansage. Das ist anders als es vor 1 Jahr. Das ist meine persönliche Aussage. Als Verein sagen wir natürlich, der Beste möge gewinnen. Punkt. Hm. Und wenn das eben nachher die chinesische Staatsbahn ist und das ist so sauber entschieden, dann ist das eben so.
Was müsste der neue Bewerber oder der neue Betreiber denn machen? Also der müsste als allererstes neue Züge kaufen.
Der müsste neue Züge kaufen, über die man sich im Grundsätzlichen schon so einig ist, wie in etwa sie aussehen sollen. Ein Laie wird die neuen zwar als neu sehen, weil sie vielleicht neu riechen, aber sie werden einfach eine Weiterentwicklung sein. Intern wird es natürlich der letzte Stand der Technik sein. Die Farbe wird unverändert sein. Wenn ich eben umsteige, die Züge werden gelb-rot bleiben. Auch das ist inzwischen sakrosant. Das sind Dinge, da wird sich nichts ändern. Ansonsten werden sie natürlich den Stand der Technik verkörpern.
Und jetzt Gleise austauschen und Standardzüge nehmen?
10 Milliarden Euro. Ah. Das ist unfinanzierbar. Nach der Wiedervereinigung hat man das zu Recht geprüft und man ist dann darauf gekommen, dass man damals 10 Milliarden Mark brauchte. Das war eine Aussage von 1993, 94. Können wir inzwischen mit 10 Milliarden Euro rechnen. Wenn ich an sowas wie Stuttgart 21 denke, müsste ich so rechnen, weil ich ja den gesamten Nord-Süd-Eisenbahntunnel völlig neu bauen müsste. Den könnte ich von Humboldthain bis Anhalter Bahnhof abreißen und völlig neu bauen.
Ah, okay.
Wird keiner wollen.
Wird keiner wollen, ne? Und diese Wagen, wann sind die dann da?
Wenn ich jetzt bestelle, dann habe
Was jetzt ja nicht passiert?
Naja, ich hoffe mal im nächsten Jahr. Dann braucht man mindestens 2 bis 3 Jahre Entwicklung. Da muss ja, dann muss ein Prototyp geben, der muss getestet werden. Habe ich wieder ein Jahr. 3 plus 1, 4 sind wir schon bei 2017. Da ist ja eigentlich schon das Jahr, wo ja eigentlich die Fahrzeuge, hätte schon der neue Vertrag beginnen. Wenn ich dann den Prototyp durchgetestet habe, Kinderkrankheiten halbwegs ausgemerzt habe, kann die Produktion losgehen. Wir reden von 180 Viertelzügen, sind 360 Waggons. 360 Waggons, da hat eine Fabrik schon mal richtig anständig 2, 3 Jahre zu tun. Das macht jetzt auch nicht Schnips und ich habe sie auf den Gleisen.
Wo werden die denn gebaut? Ist das so eine Fabrik, die das dann zusammenhackt?
Das kann hier in Pankow bei Stadler passieren, das kann aber auch in Shanghai bei Firma, weiß ich nicht, passieren. Das wird dann die Ausschreibung ergeben. Das ist nicht, was wir entscheiden können. Das ist auch eine Weltmarktsache.
Jetzt steht Berlin ja so in diesem, auch mit dem Flughafen, so in echt einem schlechten Ruf und die Berliner S-Bahn und der Flughafen und alles ist hier öffentlicher Infrastruktur ist total im Morse. Und wenn man dann so mal fragt, ja, woran liegt denn das, dann haben Sie gesagt, gut, das ist halt zum einen Sparmaßnahmen des Mutterkonzerns. Der trifft Berlin besonders hart, weil es halt dieses singuläre, eine Art einzigartige System, technische System ist. Aber man fragt sich natürlich auch immer, wie weit so diese Berliner Inselkultur der 80er Jahre, wo man so ein ICE für ein ICC für 2-3 Milliarden Mark irgendwie bauen konnte und noch eine Milliarde gerne verbraten hätte. Welche Rolle spielt diese Kultur noch?
Die würde ich gerade bei der Berliner S-Bahn ausschließen. Die Berliner S-Bahn war ein System, wo ein hochmotivierter und engagierter Stamm von Mitarbeitern sehr lange gearbeitet hat, mit über Jahrzehnte Erfahrung angehäufelt wurde, auch mit Widrigkeiten zurechtzukommen, was dann vor 7, 8 Jahren systematisch zerstört wurde. Das würde ich gerade nicht auf diese Kultur führen. Da mag es manchen eingeschliffenen Schlendrian gegeben sein. In der Summe haben sie bis 2006 anständige Qualität abgeliefert und das ist, was mir für mich im Alltag zählt. Da hätte man modernisieren können, weitermachen können, das hat man nicht gemacht. Ich muss allerdings Ihnen einem Recht geben, die Krise, die wir Ende des Jahrzehnts haben, die ist genau auf diesen Berliner Schlendrian zurückzuführen. Spätestens 2010 hätte die Ausschreibung für die Fahrzeuge erfolgen müssen, hat damals die Senatorin gesagt. Alle wussten es. Bis jetzt ist kein einziges Fahrzeug ausgeschrieben. Also werden wir eine Hängepartie von mehreren Jahren haben, die so nicht da gewesen wäre.
Aber wie passiert sowas? Da ist doch, sind da zu viele Leute zuständig? Wie?
Also außerhalb des Protokolls und die SPD wird es sicherlich verneinen. Die Berliner SPD hätte es einfach ganz einfach gehabt. Macht mal Deutsche Bahn, ihr könnt das so toll. Beschäftigt ein paar tausend Leute, alles ist schick. Und es wäre gut gewesen. Das funktioniert nun natürlich nicht mehr, weil wir alle wissen, die Deutsche Bahn hat diese Qualität nicht geliefert, die sie hätte liefern sollen. Ich glaube, dass die Teil der Regierungsparteien überhaupt gar nicht begriffen hat, wie sie dort aufs Kreuz gelegt wurde. Muss man eigentlich auch eins sagen, dass bestimmte Sachen unvorstellbar waren, wie ein System runtergewirtschaftet kann. Es fehlten da einfach Erfahrungswerte. So etwas hat es in Deutschland noch nie gegeben gehabt.
Aber was heißt denn aufs Kreuz gelegt?
Die Deutsche Bahn, Harald Martenstein hat 2009 eine berühmte Glosse geschrieben, Harald Martenstein vom Tagesspiegel, in der er so darauf einiges hinwies. Dieser Sparkurs führte an den Rand des Zusammenbruchs, weil es auch keinerlei Kontrollmechanismen gab. Die alte Staatsbahn, ein Beamter, hat einfach funktioniert. Das mag zwar nicht freundlich gewesen sein, aber sicher war es in jedem Fall. Und so dachten natürlich wir bis vor wenigen Jahren auch. Eine Eisenbahn, das ist ein Apparat in Deutschland, der von Sicherheiten geprägt ist. Diese Sicherheiten wurden aufs Gröblichste enttäuscht. Das meine ich mit aufs Kreuz gelegt. Und das kann ich auch keinem vorwerfen, dass das passiert ist. Weil das außerhalb jeder Vorstellung war. Ich werfe der Politik jetzt vor, dass sie feige ist und nicht den nächsten Schritt tut.
Nämlich?
Indem sie sagt, wir schreiben richtig aus, wir schreiben auch die Fahrzeuge aus, wir schreiben rechtzeitig aus, gehen gewisse Risiken ein, die aber auch sicherlich überschaubar sind und setzen uns damit auch einem gewissen Kampf auseinander, mit zum Beispiel mit den Gewerkschaften. Aber dann wird immer gesagt, ja, die Gewerkschaften, da sind dann unsichere Beschäftigungsverhältnisse. Lokomotivführer backe ich mir nicht. Die Stückzahlen, die dann ein neuer Betreiber braucht, da muss der an den Markt gehen und sagen, was ist denn da? Lokführer sind in Deutschland Goldstaub. Also dann lassen wir mal die Kirche im Dorf und sagen, also vor dem auch allen von dem demografischen Wandel wird dann kaum einer arbeitslos werden.
Die Befürchtung ist, dass wenn das so ein asiatischer Betreiber wird, dass dann hier so Dumpinglöhne eingeführt werden.
Ja, und oder? Das geht natürlich nicht. Dafür haben wir ja Gewerkschaften, die schon sehr gut dafür sorgen. Die S-Bahner sind sehr gut verdienende. Dagegen habe ich auch nichts. Und wenn wir nehmen an, wir haben dann einen anderen Betreiber auf der Ringbahn wie auf der Stadtbahn, dann wird natürlich ein S-Bahner sein. Die Stadtbahner, das ist die Deutsche Bahn, die zahlt mir viel mehr, da gehe ich doch nicht zur Ringbahn, wenn die so wenig zahlen. Mhm. Und deshalb, ich glaube, vor diesen sozialen Problemen hat man überbewertet, falsch bewertet, und das rächt sich jetzt bitter.
Aber es muss ja ausgeschrieben werden.
Es muss ausgeschrieben werden, das ist die Rechtslage, das ist der Willen auch der Politik und das halte ich auch für nachvollziehbar, aber man hat es zu spät angegangen.
So. Also das heißt, man wartet jetzt ab die nächste Zeit, das wird diese Ausschreibung geben.
Die Ausschreibung ist am Laufen. Die musste jetzt nochmal überarbeitet werden, weil es da eine Klausel gab, die Berliner S-Bahn als Tochter, die jetzige Berliner S-Bahn, muss man immer sagen, als Tochterfirma der Deutschen Bahn nicht anerkannt hat. Da hat das Kammergericht als Oberlandesgericht des Landes Berlin gesagt, diese Frage entscheiden wir gar nicht, die ist so kompliziert, die gehen wir gleich ans EuGH, also nach Straßburg weiter, im Europäischen Gerichtshof. Und daraufhin hat das Land Berlin eingekniffen, es ging nämlich um diese Ausschreibungsfrage bei den Fahrzeugen. Man sagt, okay, dann kommen wir der Bahn entgegen, machen wir. Und jetzt wird ausgeschrieben, Fahrzeuge und Betrieb an einen Betreiber, das ist jetzt am Laufen, da rechnen wir Ende dieses Jahres mit Ergebnissen, sodass Anfang nächsten Jahres gesagt werden kann, Firma X bekommt den Auftrag.
Und muss dann auch die Fahrzeuge besorgen.
Muss auch die Fahrzeuge beschaffen und das ist natürlich auch völlig klar. Ein Land Berlin hätte die Kredite dafür aufnehmen können, die Deutsche Bahn kann Kredite dafür aufnehmen, sicherlich auch die RRTP, aber eine kleinere Firma kann die Kredite dafür nicht aufnehmen.
Deswegen kommen die gar nicht in Frage.
Das ist genau das Problem. Es ist also ein Elefantenrennen par excellence geworden. Und das hat auch nichts für mich mit Wettbewerb zu tun.
Wer kommt denn da jetzt noch in Frage? Also alle großen Staatsbahnen?
Die großen Staatsbahnen, die praktisch aktiv sind. Es ist ein Namen wie Arriva gefallen. Das kann sich aber auch sicherlich ändern. Es gab eine ganz merkwürdige Konstellation, dass sich Siemens zusammen mit der ODEC bewarb.
Siemens,
die Ostdeutsche Eisenbahn, die ja auch in der Region fährt, die ja also schon ein Standbein hat. Und Siemens, alter auch Schienenfahrzeughersteller, hat die elektrische Eisenbahn ja erfunden hier in dieser Stadt. Das ist schon eine ganz merkwürdige Geschichte, dass sich ein Schienenfahrzeughersteller selber mit einer Eisenbahn um einen Betrieb bewirbt. Das war auch eine neue Geschichte, die kannte man vorher so auch noch nicht.
Und die ist ja noch im Rennen, oder wie?
Die sind jetzt noch im Rennen. Was es da jetzt für Änderungen gibt, kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Welche Firmen da jetzt im Einzelnen sind, allein die Deutsche Bahn hat sich mit 7 verschiedenen Versionen beworben für diesen Betrieb bei der Berliner S-Bahn. Das sind also 30 Aktenordner, die eingereicht wurden, um sich da in den Betrieb zu werben. Sie können sich also vorstellen, da überblicke auch ich nicht mehr ansatzweise, wer das werden könnte.
Aber das scheint doch ganz lukrativ zu sein. Woher kommt diese Lukrativität? Durch diese garantierten
Sponsoring? Das ist das Garantierte und es ist auch die Stabilität. Sie können, es ist doch für eine Firma unwahrscheinlich interessant, dass sie über einen Zeitraum von 2 Jahrzehnten stabile Einnahmen planen können. Und stabile Einnahmen über 2 Jahrzehnte von 3, 4, 5% ist eine sichere Bank.
Was heißt das von 3, 4, 5%?
Jährlicher Verzinsung, würde ich mal annehmen. Ja. Das ist eine Sache, mit der man sehr gut planen kann. Das ist das solide Brot- und Buttergeschäft, was so ein Unternehmen halt braucht. Hier ist Solidität drin, hier Stabilität drin.
Wie ist denn das mit den Fahrgastzahlen? Die gehen die ganze Zeit nach oben,
oder? Die werden weiter nach oben gehen. Wir haben ja, wenn ich jetzt richtig informiert bin, hatten wir jetzt im letzten Jahr die höchste Fahrgastzahl seit 1990 mit fast 400 Millionen.
Das geht nach oben.
Das geht nach oben.
Und die Preise werden da sicher nicht sinken.
Die Preise werden nicht sinken.
Und der Zuschuss vom Staat ist auch garantiert.
Der Zuschuss ist auch vom Staat garantiert.
Und wo sind da so die Fragezeichen, die kalkulatorischen? Was sind so die Sollbruchstellen?
Sollbruchstellen ergeben sich in dieser Situation die nicht unsere, jetzt nicht unsere Baustelle sind, wie die Fahrzeuge zum Beispiel sein werden und wie zum Beispiel der Zustand der Infrastruktur sind. Das sind Sachen, die ich nicht einschätzen kann, wie das der Staat jetzt die Infrastruktur in den Griff bekommt. Wir wissen beide nicht, wie jetzt, ob jetzt endlich Geld in die Infrastruktur genommen haben wird, um die jetzt zu modernisieren, oder ob wir weiter vor uns so hinschludern.
Ja gut, aber das ist ja nicht Sache des neuen Betreibers. Das wird ja auch bei DB Netze bleiben, die Infrastruktur. Wenn sie schlecht ist, hat er natürlich auch Probleme, aber da wird er kein Geld reinstecken müssen.
Das hätte zumindest einen Vorteil, dass dann DB Netze definitiv weniger Geld bekommt, weil natürlich ein fremder Betreiber sagt, wenn du nicht lieferst, dann bezahle ich auch nicht. Mhm. Das ist bei der jetzigen S-Bahn natürlich anders. Die muss trotzdem zahlen, auch wenn es keine Leistung gibt, weil sie natürlich eine Tochter ist und eine Tochter verklagt nicht die andere Tochter.
Okay, also da könnte man sich mehr Druck auf DB Netze erhoffen. Aber so kalkulatorisch, betriebswirtschaftlich nochmal für den neuen Betreiber. Wo ist so das Risiko?
Das Risiko ist in der schieren Masse. Also wir reden bei der Fahrzeugbeschaffung, bei der S-Bahn von einer Milliarde Euro. Das können nicht so viele stemmen.
Investitionen in
neue Fahrzeuge. Da muss ich eine relativ lange Abschreibung kalkulieren von mindestens 15 bis 20 Jahre. Das kann nicht jedes Unternehmen stemmen. Unternehmerisch. Also da muss ich schon einen sehr langen Atem haben und auch ein sehr gutes Rückhalt haben. Ein Newcomer, eine Neugründung ist da sicherlich außen vor. Mhm. Kern, und das ist eigentlich die eigentliche Problematik, ist, dass man sich wieder an einen Betreiber kettet, der sowohl die Fahrzeuge wie Technik hat. Stellen wir uns vor, 2023 stellen wir fest, der neue Betreiber ist blöd, aber die Fahrzeuge sind gut. Dann sagen wir, wisst ihr Betreiber, wir wollen dich nicht mehr. Wir nehmen jetzt jemand anders. Wir nehmen dir die Fahrzeuge weg und geben sie jemand anders. Bei der Eisenbahn gilt, wer die Fahrzeuge hat, hat die Macht. Diese Chance hat sich das Land Berlin vergeben.
Na Mensch. Wie optimistisch sind Sie denn da, sodass das nochmal...
Ich glaube, wir müssen uns leider grundsätzlich von so Gewissheiten, die wir als Kinder mal so gelernt haben, verabschieden, dass Eisenbahn und sowas immer so sicher ist. Das ist sicherlich ein grundsätzliches Problem, dass wenn ich den Markt allein regieren lasse, es immer wieder zu Problemen kommen wird. Ich glaube, es ist in unserem Land ein Verständnis dafür verloren gegangen, dass sich bestimmte Infrastrukturbereiche unter staatlicher Kontrolle halten muss, auch wenn ich sonst die starke Marktwirtschaft haben will. Ich muss allen den gleichen Startchancen im Wettbewerb haben, sei es mir als Person, sei es mir als Unternehmen. Und dafür stelle ich als Staat die passende Infrastruktur zur Verfügung, sei es durch Bildung, sei es bei den Netzen, Strom, Telefon, Eisenbahn, Wasserwege, sei es durch eine saubere Gesetzgebung. Bei der Infrastruktur müssen wir uns anscheinend davon verabschieden, dass das solche Sicherheit ist. Es hat nicht mehr diese Priorität, wie es für unsere Altvorderen noch vor 30, 40 Jahren hatte.
Und finden Sie denn, dass andere S-Bahnen in anderen deutschen Städten besser intakt, besser gemanagt sind, oder fällt das nur nicht so auf, weil es nicht Berlin ist?
Es wird erstens nicht so auffallen. Es gibt das Kuriosum in Hamburg, dass die Leute, die Berlin nachher ruiniert haben, erst in Hamburg waren, aber dann aus Hamburg rechtzeitig wegzogen und da das ganze große Chaos nicht kam. Es gibt sicherlich einfach Probleme, die jede Region für sich hat. Die Münchner S-Bahn ist zum Beispiel ein sehr instabiles System, weil es dort nur eine Stammstrecke gibt. Und wenn es auf dieser Stammstrecke hakt, dann hakt es sowohl an allen Enden, sowohl am Flughafen wie in Starnberg. Das ist also auch nicht wirklich schön. Die Stuttgarter, die kriegen demnächst eine Großbaustelle wie Ostkreuz und Hauptbahnhof zusammen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das sehr stabilisierend auf das S-Bahn-Netz im Großraum Stuttgart sein wird. Also da darf man mal sehr, sehr, sehr gespannt sein, wie das ist. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die einerseits an der großen Bahn hängen, wo sie nicht diese Probleme haben. Es gibt aber neuerdings andere Probleme, die wir in Berlin so nicht haben bei der S-Bahn. Es gibt Verdrängungskämpfe. Wenn eine S-Bahn in München oder in Frankfurt eine Fernbahntrasse nutzt und ein Güterzug mehr Geld zahlt, dann sagt die Bahn inzwischen knallhart, dann fliegt die S-Bahn halt runter von der Trasse. Diesen Effekt werden wir in Berlin so nie haben.
Weil die Züge nicht auf diesen Gleisen fahren können.
Wir haben aber schon den ersten Fall in Berlin, dass die Deutsche Bahn den Bau eines Bahnhofs ablehnt, in dem Fall eines Regionalbahnhofs, nämlich Köpenick, weil gesagt wird, die Trasse am Bahnhof Köpenick ist Teil der internationalen Eisenbahnverbindung Aachen-Litauen. Und dort ist der internationale Eisenbahngüterverkehr wichtiger als ein Regionalbahnhof in Berlin. Das ist also jetzt nicht Das ist schon ein akutes Problem. Da können wir uns als Berliner eigentlich glücklich schätzen, ein Netz zu haben, was nicht von der großen Eisenbahn abhängig ist.
Mhm, okay. Und nochmal so ein kleiner Blick in die Geschichte. Das ist quasi alles entstanden aus der Reichsbahn.
Also der kleine Exkurs in die Geschichte fängt so an. Die ersten drei deutschen Eisenbahnen waren welche? Nürnberg-Fürth haben wir in der Schule gelernt, Leipzig-Dresden und die dritte war Berlin-Potsdam. Also solange es Eisenbahnen gibt, gibt es die Berliner S-Bahn in Deutschland. Das wäre jetzt der Exkurs, wurde seinerzeit von der preußischen Staatsbahn gemacht. Und in Berlin ist eine Entscheidung gefallen, das kann jeder auf der Stadtbahn sehen, dass man den Fernverkehr vom Nahverkehr trennt. Das ist in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts gefallen worden. Weil man damals schon das Problem hatte, das vermengt sich, das funktioniert nicht mehr. Und jeder, der am Alexanderplatz oder Zoo sieht, diese damals weise Entscheidung, das voneinander zu trennen, das nutzen wir jeden Tag. Dann wurde das mit Dampf betrieben, zwischen 1837 bis 1925, 30. Ja. Stellen Sie sich mal vor, der Takt auf der Berliner Stadtbahn mit Dampfzügen alle zwei Minuten, so lief das wirklich. Da gibt es Filmaufnahmen, also es war ein echtes Problem.
Und dann weil einfach total verraucht.
Es war total verraucht, ja. Es waren Hochleistungslokomotiven, die da wirklich einen Minutentakt lang fuhren. Und den Verkehr ablieferten. Schauen Sie sich mal den Film Symphonie der Großstadt. Ja. Da ist das noch genauso am Bahnhof Ostkreuz zu sehen, dass da in einem Fort Dampfzüge langfahren. Und mit der fast gleichen Taktdichte, die wir heute mit der S-Bahn haben.
Aber auf weniger Gleisen, da gab es dieses ausgebaute Netz noch
nicht. Doch, das gab es dieses Netz heute schon. Bis auf wenige Ausnahmen hatten wir schon dieses Netz, wie wir es heute kennen.
Wann ist das denn so groß geworden?
Das ist zwischen 1840 und 1880 gebaut worden. 1882 ist die Stadtbahn gebaut worden, das Jahrzehnt davor die Ringbahn. Da sind eigentlich, und die übrigen Strecken, wenn ich von der Ringbahn und der Stadtbahn absehe, sind ja historisch gesehen die Strecken nach Stettin, nach Frankfurt-Oder, nach Dresden gewesen, wo sich dann später im dann die der Vorortverkehr rangeschmiegt hat. So ist das ursprünglich mal entstanden. Ah. Nur, dass es in Berlin schon sehr früh die Entscheidung gab, ein eigenständiges Nahverkehrsnetz mit der Eisenbahn aufzubauen. Da ist dann in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts die Ringbahn gebaut worden. Die war damals außerhalb der Stadt. Die war so weit weg von der Stadt, da haben wir, was soll man damit? Und dann wurde die Stadtbahn gebaut, die damals mit brutaler Gewalt, da möchte ich mal heute die Proteste sehen, durch die Innenstadt gehauen wurde, die ja dichtest bebaut wurde. Also da in solchen Bereichen wie am Ostbahnhof und so, da eine Trasse durchzuhauen, bei Gründerzeitquartieren so ähnlich dicht wie in Kreuzberg. Das wird schon spannend gewesen sein, was da passiert ist. Das hat man dann 1882 gebaut. Und dieses System, das dann physisch da war, hat man ab 1924 elektrifiziert. Hier vor der Haustür die erste S-Bahn-Strecke in Deutschland, Stettiner Vorortbahnhof nach Bernau, 1924 eröffnet, hatte man Erfahrung gesammelt.
Erste elektrifizierte S-Bahn-Strecke.
Erste elektrifizierte S-Bahn-Strecke mit Gleichstrom. Und dann hat man gesagt, wir nehmen keine Oberleitung, sondern wir nehmen eine Stromschiene an der Seite, nehmen Gleichspannung und hat dann im Verlauf der nächsten anderthalb Jahrzehnte die Berliner S-Bahn elektrifiziert, in einem die Großteil schon in den 20er Jahren.
Also das heißt, im Ende des 19. Jahrhunderts ist quasi diese ganze Berliner S-Bahn
zu großen Teilen entstanden. Und seitdem gibt es nur noch Komplementärmaßnahmen. 1930 die Entscheidung für den Nord-Süd-Tunnel gebaut worden, der in den 30er Jahren unter sehr viel Pomp durch die Nazis gebaut worden. Es wurde den Nazis durchgeführt, die Idee war älter. Und dann solche Strecken wie nach Marzahn und so, dann ein Zeichen des DDR-Wohnungsbaus. Aber letztendlich haben Sie recht, 1885 stand schon unser Netz weitgehend. Das sieht man ja auch an vielen Bahnhöfen. Pankow, das ist ein Bahnhof, der wesentlich älter ist. Oder sowas wie Friedrichshagen, das sind ja schöne alte Bahnhöfe. Hackescher Markt, Hackescher Markt ist von 1882. Mhm. Und erfüllt klaglos seinen Zweck und seine Aufgaben.
Aber das ist ja schon auch interessant, ne, dass die damals so eine Infrastruktur hochgezogen haben, ne? Also mit der Ringbahn und der Stadtbahn und dann haben sie an den Gleisen zu den, wie sagt man so, heute so mittlerer Verkehr, also nach Stettin, Cottbus raus, haben sie parallel dazu die S-Bahn-Gleise gelegt.
Da hat man parallel gelegt, hat das entflechtet. Wobei das anfangs noch nicht sehr sauber war in den Außenbezirken. Damals wurde die Fernbahn und noch mit Dampf betrieben, da spielte es noch nicht die Rolle. Das musste jetzt bei der Wiedervereinigung alles aufwendig endgültig getrennt werden, weil natürlich heute der Fernverkehr eine andere, auch Strom hat, aber eben einen anderen Strom hat.
Ah ja, okay, also da stand das schon soweit. Und die Gleise, sind die mal erneuert worden?
Die sind sicherlich erneuert worden. Es gab dann aber durch die Nachkriegszeit und die DDR-Zeit ist viel versäumt vor den Laufen und halt, ich erinnere mich noch als Jugendlicher um 1980 herum, da hat man einem Bahnhof wie Friedrichshagen noch Gleise gesehen, Krupp 1934. Ja. Also das sprach nicht gerade für eine sehr, sehr regelmäßige Modernisierung. Ja.
Und diese Trennung zwischen Berliner S-Bahn und U-Bahn, ist das in Deutschland auch üblich?
Das ist überall so üblich, das ist auch in anderen Städten so üblich. Das ist auch eine juristische Trennung. Eine U-Bahn ist im juristischen Sinne eine unterirdische Straßenbahn, wird nach der gleichen Rechtsgrundlage, wie eine S-Bahn eine Eisenbahn ist. Hat auch manchmal vor, da fragen immer wieder Leute, wo sind die Unterschiede? Es gibt erstmal juristische Unterschiede vom Betrieb, das hängt mit Signaltechnik und so weiter zusammen. Und die U-Bahn ist im Prinzip in Berlin gebaut worden, anfangs durch private Unternehmen im Auftrag der Städte. Da gibt's dann auch das Kuriosum, dass Schöneberg und Wilmersdorf ja getrennte Städte waren und dann hat man eben die jetzige U3 und die U4 getrennt gebaut, weil Schöneberg mit Wilmersdorf nicht geredet hat und hinter der einen Stadt stand AEG, unter der anderen Siemens, unter der einen Stadt die Deutsche Bank, hinter der anderen die Dresdner Bank, da hat man Konkurrenz gemacht. Erst die Bildung der Einheitsgemeinde 1920 hat nachher auch da eine einheitliche Verwaltung herbeigeführt. Das U-Bahn-Netz war zwar in sich kompatibel, aber wurde noch getrennt, das wurde dann zusammengeführt. Und ist dann sehr groß ausgebaut worden, schon in den 20er Jahren. Okay. Hat auch mehr die Aufgabe, in der Innenstadt mehr zu kommunizieren, dass die U-Bahn ja in Westberlin so ausgebaut wurde, ist ja auch ein Teil der Teilung, Folge der Teilung, dass man die S-Bahn nicht nutzen wollte.
Okay, haben Sie noch was auf dem Herzen?
Was habe ich auf dem Herzen? Ich würde auf dem Herzen haben, dass wir uns als Bürger nicht alles gefallen lassen, was die Politik so uns da kredenzt. Ich kann mich nicht überall einmischen, aber ich merke aus meiner eigenen Vereinsarbeit, dass Einmischen lohnt.
Vielleicht, wo haben Sie das mal gemerkt? Wo lohnt sich das?
Wir merken es einfach daran, dass wir ein gefragter Partner sowohl für die Verwaltung sind wie für die Unternehmen. Und das ist aber auch im Verlauf von 30 Jahren entstanden. Man muss da sehr viel kontinuierliche Arbeit hineinstecken. Und deshalb kann ich nur jedem sagen, Wutbürger ist das eine. Ich glaube, wir brauchen in diesem Land engagierte Bürger, die sich ein Steckenpferd heraussuchen und dort auch Kraft und Liebe reinstecken. Da kann völlig egal sein, worin es besteht. Das kann die Grundschule sein, in die ich mich engagiere, oder die Weiterentwicklung meines Stadtteils. Aber ich darf da nicht nur der Wutbürger sein, sondern ich muss derjenige sein, der sich dann auch mal in Probleme einarbeitet.
Und haben Sie denn das Gefühl, da gibt es genug Ansatzpunkte? Also ich meine, es ist ja immer so die Frage, klar, jetzt kann man natürlich wie Sie einen Verein gründen und wenn ich mich jetzt für die S-Bahn engagieren will, dann kann ich natürlich zu Ihnen kommen und klopfen und fragen, ob ich irgendwie mitmachen kann.
Worüber wir uns freuen.
So, aber haben Sie das Gefühl, es müssten noch so mehr Schnittstellen, Beteiligungspunkte geschaffen werden für Bürger?
Ich denke, das zeigt ja gerade Stuttgart 21 ist, dass der Bürger bei großen Projekten mitgenommen werden muss. Dass er ihm auch klar gemacht werden muss, warum er sowas braucht. Akzeptanz ist was Wichtiges. Es geht gar nicht so sehr um die Sache, dass man Sachen nicht will. Das hat zum Beispiel in meiner Vereinsarbeit die Folge, dass ich manchmal schon zu gut drinne stecke und manchmal Entscheidungen der Unternehmen oder der Politik richtig finde, wo mir dann andere sagen, wie kannst du nur, das machst du ja falsch. Das ist aber dann natürlich die Konsequenz, die ich gerne trage. Letztendlich müssen wir lernen, den Bürger in Projekten ernst zu nehmen und einzubinden. Und ich verlange jetzt nicht, dass jetzt jeder sich so tief reinkniet wie jetzt wir in die S-Bahn. Das weiß ich, ist schon teilweise sehr, sehr weit. Das ist mir klar. Aber ich denke, nur ein Schild hochzuschenken und auf Dieter Ohm zu schimpfen, ist zu wenig. Ich muss mich dort engagieren. Also ich glaube, wenn ich mir die Freiheit erlaufen soll, nach Stuttgart zu gucken, das Beispiel ist ja sicherlich bei allen präsent, so hätte man spätestens 1995 herangehen müssen können. Wie wollen wir dieses Stuttgart gestalten? Wo wollen wir hin? Wie soll unser Stuttgart aussehen?
Was machen Sie denn? Sind Sie beruflich auch Eisenbahner eigentlich?
Ich bin beruflich bei einem anderen großen Konzern in Deutschland, nämlich der Gelben Post.
Und haben so mit Schienenverkehr, mit Logistik haben Sie schon zu tun?
Mit Logistik habe ich am Rande zu tun. Ich mache IT-Technik bei der Post. Das ist nur wie in jedem Unternehmen, nicht anders. Aber natürlich von Hause bin ich Logistiker, aber eine völlig andere Logistik. Wobei die Post natürlich früher mal auch Eisenbahnverkehr hatte, aber das ist lange her.
Ne? Naja, gut. Ich überlege gerade noch, ob mir noch irgendwie was einfällt.
Wir könnten stundenlang erzählen über die Teilungszeit, die sich in der Berliner S-Bahn widerspiegelt. Da sind dickste Bände drüber geschrieben worden, die auch in unsere Vereinsgeschichte hineinspielt.
Was heißt, vielleicht sagen Sie noch mal zwei Sätze dazu, also die Teilungszeit.
Es gibt ja immer wieder die berühmte Frage, warum die sozialistische Eisenbahn der sozialistischen DDR Deutsche Reichsbahn hieß, also nach einem verfemten politischen System hieß. Und das ist den wenigsten bewusst, auch mal hier nochmal erklärt, als die Rote Armee Berlin besetzt hatte und die Alliierten da nachrückten, da hatte man entschieden, die Eisenbahn in ganz Berlin mit den 4 Besatzungsmächten wird von einem Unternehmen Deutsche Reichsbahn gemacht. Und als dann die Teilung sich verfestigte, blieb dieser Verkehrsauftrag bei einem Unternehmen Deutsche Reichsbahn. Hätte jetzt die DDR gesagt, wir wollen die Eisenbahn umbenennen, dann wäre dieser Auftrag formal entfallen gewesen und man hätte in West-Berlin was anders machen können. Da aber dieses Gebilde Status in Berlin so hoch und heilig war, hieß in der gesamten DDR die Deutsche Reichsbahn weiterhin Deutsche Reichsbahn, auch wenn sie ganz was anderes war als die V45.
Aber das verstehe ich nicht. Wenn sie die umbenannt hätten, dann hätten sie bei sich eine Ostbahn gehabt und es gibt eine Westbahn, aber die gab es doch so ohnehin auch. Also so oder so.
Die Eisenbahn in West-Berlin war ein Sonderfall. Es war einer von der DDR betriebene Eisenbahn. Und das war das Problem, dass dies weiterhin von der Reichsbahn im Osten verkehrt werden sollte. Wenn man da hätte was getrennt, dann hätte man den Status geändert. Status war in Berlin sakrosant. Am Status hat man nichts geändert, weil der Status alles aufgedröselt hätte.
Was heißt das denn? Im West-Berlin wurde die Eisenbahn von der DDR betrieben?
Im übrigen Bundesgebiet gab es die Deutsche Bundesbahn, in der DDR gab es die Reichsbahn und die Reichsbahn hat auch den gesamten Eisenbahnverkehr in ganz West-Berlin gemacht.
Also nicht U-Bahn und Straßenbahn,
nein,
sondern nur S-Bahn
sozusagen. S-Bahn und Fernverkehr. Also der Fernverkehr zwischen West-Berlin und dem übrigen Bundesgebiet wurde von der Deutschen Reichsbahn bis zur innerdeutschen Grenze organisiert. Da sind dann eben Züge, also Reichsbahnzüge eben von West-Berlin Richtung Hannover, Hamburg, München gefahren.
Und das heißt, in den S-Bahn-Zügen saßen DDR-Lokführer?
Zum Teil, es waren aber auch West-Berliner, die für die Deutsche Reichsbahn gearbeitet haben. Die Berliner, das war dann auch ein Kuriosum, die West-Berliner Eisenbahn, also die S-Bahn und auch die sonstige Reichsbahn, ist nach DDR-Arbeitsrecht gemacht worden. Da gab es dann auch den höchsten Anteil von Mitgliedern der SEW, ich weiß nicht, ob Ihnen noch der Name SEW was sagt, Sozialistische Einheitspartei West-Berlins. Das war die kommunistische Partei in West-Berlin und die hatte dann da eine ganz starke Basis, welch Zufall, innerhalb der Deutschen Reichsbahn West-Berlins gehabt.
Das ist ja kurios, das wusste ich gar nicht. Da gab es also West-Berliner, die für den DDR-Unternehmen gearbeitet haben.
Weil das aber natürlich so klar war, dass das so ist, passierte im Herbst 61 Folgendes. Es wurde zum S-Bahn-Boykott in West-Berlin aufgerufen. Es gibt den Spruch von Willy Brandt, wer S-Bahn fährt, bezahlt Mauer und Stacheldraht. Und daraufhin brach der S-Bahn-Verkehr zusammen. Wie heute auf einem Bahnhof wie Gesundbrunn und Neukölln, das kann sich nicht vorstellen. Es gab dann Tage, da fuhren in West-Berlin noch 10.000 Menschen in Gesamt-West-Berlin mit der S-Bahn, weil man das boykottiert hatte. Einzige Ausnahme erzählen immer alte Leute, ältere Leute, alte nicht, die mögen mich mir verzeihen. Wenn man 75 zu Hertha ins Olympiastadion fuhr, dann nahm man die S-Bahn. Sonst hat man sie boykottiert.
Okay. Und dann, das heißt dann aber auch, das gab ja auch diese kuriosen diese Grenzbahnhöfe, diese toten Bahnhöfe. Was hat's damit auf sich gehabt?
Ich meine die Transitstrecken, da gab es insgesamt 3 von, einer von der S-Bahn, 2 von der U-Bahn. Das waren bei der S-Bahn war es die Strecke zwischen Humboldthain und Potsdamer Platz, Anhalter Bahnhof. Da sind die Züge ohne Halt durchgefahren.
Unter Ost-Berlin.
Ost-Berlin. Und bei der U-Bahn waren es eben die jetzige U8 zwischen Heinrich-Heine-Straße und Bernauer Straße und die U6 zwischen, wie heißt es jetzt gerade, Schwarzkopfstraße und Stadtmitte.
Ja.
Und gehalten haben nur die U6 und die S-Bahn am Bahnhof Friedrichstraße als Möglichkeit zum Umstieg in den Osten oder innerhalb des Netzes in West-Berlin.
Aber da gab es auf der Strecke, also da sind sozusagen West-Berliner Bahnen unter dem Ost-Berlin durchgefahren.
So ist es.
Und natürlich waren da auch alte U-Bahnhöfe auf diesen Strecken, aber die waren halt, da sind die halt durchgefahren.
Da sind
die
durchgefahren. Und das Kuriose ist, ich bin alter Berliner, das war vielen gerade Zugewanderten gar nicht mehr bewusst, dass es da eine Stadt in der Stadt gab. Man hatte viele oberirdische Zugänge zugemacht, alle hatte man nicht zerstört, aber es war gar nicht mehr bewusst, dass es da praktisch ein funktionierendes Schnellbahnsystem vor der Tür gab. Das war eben einfach nicht mehr präsent gewesen.
Und das war ja auch so, da haben sich ja auch so Fluchtdramen abgespielt, ne, in diesen Transitbahnhöfen, oder?
Wurde nicht so häufig gemacht, aber es hat so eine Fälle gegeben. Der spektakulärste war im Bereich der U-Bahn-Linie 8, dass ein Ostberliner, denn die U-Bahn musste ja dann vom Ostteil betrieben werden für den Westen, Das mussten ja Ostler machen, die instandhalten, diese Strecke. Und einer,
ach, die Strecke instandhalten. Die Strecke. In den Tunneln
sozusagen. In den Tunnel, also Reparatur.
Unter Ost-Berlin, genau, wurde die halt von DDR-Arbeitern gewartet.
So ist es. Und dafür hat auch dann die DDR auch Geld bekommen. Ja. Das war auch nicht gerade wenig. Und einer, der sich da unten gut auskannte, ist mal mit seiner Familie dort unten in der Tunnel eingestiegen, hat wohl im Bereich Janemitzbrücke einen Zug angehalten. Seine Familie quetschte sich dann vorne in den Triebfahrgestand und fuhr dann nach West-Berlin weiter. Die BVG entschied danach, dass dieser Triebfahrzeugführer nie wieder auf einer Transitstrecke fahren darf, weil natürlich da eine gewisse Gefahr war. Das ist auch so hinter den Kulissen auch schwer vorstellbar. Die U-Bahn und die S-Bahn sind nie völlig getrennt gewesen. Es gab allein schon aufgrund dieser Transitsituation immer ein heißes Telefon, wo man sich über die Betriebslage und so weiter ausgetauscht hat. Das war immer da. Es gab dann auch den Fall, dass mal in aus Berlin in West-Berlin Fahrzeuge gekauft. Das ist zweimal gewesen. Und es gibt am Alexanderplatz zwischen der U5 und der U8 einen Tunnel, der ist seinerzeit zum Austausch dieser Fahrzeuge genommen worden. Heute wird der für normale Betriebsfahrten genommen, um da Fahrzeuge eben hin und her zu fahren.
Ist das eigentlich so Zugführer bei der S-Bahn? Ist das ein attraktiver Beruf?
Ich weiß es nicht, das kann ich nicht einschätzen. Als Junge hat man in Berlin immer davon geträumt, zur S-Bahn zu gehen. Natürlich, da ist man dann geheilt von. Irgendwann möchte man es nicht mehr. Ich habe mir sagen, dass es relativ anständig bezahlt ist. Aber
was verdienen die so?
Keine Ahnung, würde ich jetzt ins Blaue raten, weiß ich wirklich nicht. Dass aber die Dienste doch härter sind als vor vielen Jahren. Dass man doch sehr, sehr, dass die Dienstplanregelung nicht mehr so ist, wie man sie mal hatte. Das ist wohl eher nicht mehr so schön.
Und U-Bahn, ich stelle mir das wahnsinnig düster vor, immer durch die Tunnel
zu fahren. Da gibt es sowas wie den berühmten Tunnelkoller. Irgendwann, wenn man nur mal ins Schwarze guckt, dann kriegt man mal Probleme. Das ist wohl durchaus ein Problem. Deshalb ist sicherlich eine Aufgabe für die nächsten 20, 30 Jahre, an die Automatisierung der U-Bahn zu denken. In Paris ist das jetzt schon mal gemacht worden, in anderen Städten auch. Nürnberg hat automatische U-Bahn-Systeme. Automatisches System heißt nicht personalfrei. Also das ist immer die große Gefahr. Die Ökonomen denken dann sofort, ich brauche keine Menschen mehr da unten. Wir sagen, ihr könnt die automatisch betreiben, aber Personal möchte bitte im Zug bleiben. Ja, weil dann hat man natürlich so eine Effekte natürlich nicht, wenn ich da ständig da hingucke, sondern dieser Mensch sollte mitfahren, sollte gucken, dass alles ordnungsgemäß ist, aber eben nicht diese stupide Arbeit machen müssen.
Und sind die denn in den anderen Städten, sagen wir mal, personalfrei, wirklich vollautomatisch, ohne Menschen?
Es gibt sowas in Deutschland, in Nürnberg, das ist die U-Bahn-Linie 2 in Nürnberg, die hat das geschafft. In Paris ist jetzt unter laufendem Betrieb durch Siemens die U-Bahn, die Metrolinie 1 umgestellt worden. Das ist eine sehr alte Linie. Das geht, das funktioniert auch. Und für diese Frage wird sich auch bei den nächsten 20 bis 30 Jahren stellen. Bei der S-Bahn wird es sicherlich schwieriger, aber bei der U-Bahn halte ich das bei so einer Strecke wie der 8 oder der 7 sehr wohl für denkbar.
Warum gerade da?
Rein unterirdische Strecken, wo ich keine Einflussnahme von außen habe, die ich sozusagen als Systeme in sich betreiben kann. Das ist immer besser. Bei oberirdischen Strecken habe ich dann immer noch die Möglichkeit, was da von außen so ist, was es aber nicht ausschließt. Das heißt, damit nicht, nur natürlich kann oberirdisch immer mehr passieren. Das ist sicherlich nachvollziehbar.
Okay. Ja gut, okay, dann machen wir mal einen Deckel drauf. Wo erreicht man Sie irgendwie im Internet?
www.igep.org und einfach Berliner Fahrgastverband IGEP findet man uns auch.
Was ist denn eine gute Seite, um sich so über die Berliner S-Bahn zu informieren, wenn man so ein bisschen, gibt es ein paar Geheimtipps?
Ich sage jetzt mal was anderes. Seite weniger. Wir betreiben einen eigenen kleinen Buchverlag, GVE. Ja. Berliner S-Bahn-Themen gehen immer. Es hat immer den Mystik, kalter Krieg, heißer Krieg, immer sehr begehrt an Büchern. Wir betreiben ein eigenes kleines Museum auf unserer Homepage. Sind die Verlinkungen dazu, www.igep.org. Das ist in Griebnitzsee. Können wir nur im Sommer öffnen, weil das nicht geheizt ist. Ah. Kann man sich über die Geschichte der Berliner S-Bahn informieren, die sehr spannend ist. Wir wissen auch eine ganze Menge. Wir tagen in Lichtenberg. Neben dem Reisezentrum der Bahn haben wir unser Vereinslokal. Und da kommen nicht nur Leute wie Sie und ich. In ein paar Tagen kommt eine Delegation der russischen Staatsbahn, sich mal informieren.
Okay.
Das ist in Berlin manchmal so. Wir hatten auch schon mal jemand gehabt aus Chicago, der sich mal informiert hat, wie sowas funktioniert. Das sind so Dinge, die vorkommen.
Ich war neulich im Stadtmuseum Berlin, da im Märkischen Museum. Und da habe ich die erstmal so ein bisschen vermisst, so die Eisenbahn. Also ich fand das irgendwie, war recht schlicht gemacht, aber super interessant, so gerade wenn man mal so sehen will, wie Berlin so gewachsen ist und wann das Brandenburger Tor mal wirklich Stadtgrenze war und wie Berlin da so aussah und warum die Oberbaumbrücke Oberbaumbrücke heißt und so. Das ist ganz interessant, aber so Schienen und Eisenbahn, S-Bahn habe ich da, ist mir da nicht aufgefallen.
Das ist mir auch mal aufgefallen, weil ich da auch ein Faible für habe. Und das ist eigentlich ärgerlich, weil Berlin nur durch den Verkehr geworden ist. Ja. Hier ist ja nichts. Wer nach Neuruppin oder Rathenow fährt, wird merken, das sind kleine Städte. Und das war Berlin vor 200, 300 Jahren auch nicht anders. Vielleicht eine etwas besonders große kleine Stadt. Es ist
durch den Verkehr zusammengewachsen.
Es ist erst durch den Verkehr gewachsen. Diese Stadt ist mit und durch die Eisenbahn gewachsen. Hier waren mit die ersten großen deutschen Eisenbahnfabriken. Nur heute ist der Schienenfahrzeugbau einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region.
In Hennigsdorf.
Hennigsdorf, hier um die Ecke Stadler. Das ist
in Pankow, ne?
In Pankow, ja.
Was macht Stadler?
Auch sowas. Straßenbahn, U-Bahn bauen und so weiter. Stadler bewirbt sich jetzt genauso wie Bombardier in Hennigsdorf, um den Auftrag, S-Bahn-Fahrzeuge zu bauen. Das ist für die völlig klar, dass die damit ins Boot wollen. Das ist für die ein Großauftrag. Deshalb, wenn Sie sagen, dass das da vom Stadtmuseum zu wenig betrachtet wird, muss man das Stadtmuseum durchaus kritisieren, denn der Verkehr, das war im 19. Jahrhundert vor allem die Eisenbahn, ohne die wäre Berlin nicht das geworden, was sie ist. Und die große städtebauliche Leistung war die Bau dieser Stadtbahn zwischen damals Schlesischer, jetzt Ostbahnhof und Charlottenburg. Das hat Berlin zur Weltstadt gemacht. Ein modernes, wenn wir immer sagen, ja, in London die Underground, das war in Berlin die Stadtbahn. Da fuhren, das war für Leute unvorstellbar,
im Minutentakt. Genau, Stadtbahn, das muss man für die, die in Berlin nicht ganz so zu Hause sind, sagen, richtig. Das ist einfach diese Ost-West-Trasse.
Ja, und diese Ost-West-Trasse, ich habe keinen historischen Bericht aus den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Kein Schaffner ruft, keiner schließt die Tür, alles muss man selber machen. Und kaum ist der eine Zug hinaus, schon braust der andere heran. Dort eilt der Unteroffizier in seine Kaserne, hier der Gerichtsassessor zum Gericht. Und das ist so, das war auf einmal klar, wir erreichen jetzt hier eine neue Dimension von Stadt. Mit diesem System.
Und die wurde nochmal wann gebaut, die Stadtbahn?
1882 vollendet.
Vollendet. Und das war erstmal nur eine Ost-West-Trasse.
Es war eine Ost-West-Trasse, schon gleich getrennt zwischen Nahverkehr und Fernverkehr. Der preußische Staat hat großzügig eigennützig geholfen. Es war nicht die letzte Lücke im deutschen Eisenbahnnetz. Das brauchte man für die Armeen im Kriegsfall, dass man über die Trasse Züge führen konnte. Letztendlich war das die Trasse, die Berlin zur Weltstadt gemacht hat. So merkwürdig, wie es klingt. Verkehr hat diese Stadt gemacht. Und darum ist es ja auch so tragisch, dass gerade dieser Verkehr so lahmt.
Na, wenn das kein Schlusswort ist. Ich danke Jens Wiesige ganz herzlich fürs Kommen, für Ihre Zeit, für den Abend, für Ihre Zeit, die Sie geopfert haben. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wir planen weitere Folgen. Die sind in Arbeit, auch mit der Berliner Polizei. Wird es demnächst eine weitere Folge von einem Kiezrundgang geben. Ja, das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Ich sag danke fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, kommentiert, meldet euch zu Wort. Ich habe sehr viele interessante Themenvorschläge bekommen, die ich jetzt irgendwie mal abarbeiten muss. Da waren ein paar echt gute dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Genau, schaut euch die anderen Podcasts im Küchenstudio-Netzwerk an, allen voran. Oh Gott, Cindy hat jetzt eine eigene Show gestartet. Cindy hat eine eigene Show gestartet. Könnt ihr euch angucken unter küchenstud.io, Küchenstudio/Oh Gott, Cindy. Onkel Andi hat eine eigene Show, nämlich Mein Freund der Baum. Da geht's um Bücher. Also guckt mal vorbei beim Küchenstudio auf der Seite. Da gibt's noch eine Menge mehr Shows. Vielleicht gefallen euch ein paar davon. Flattert uns, unterstützt uns, wertet uns bei iTunes, macht Kommentare. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.